Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, Glatt. Die das Dribbeldebatte.
Ich bin enttäuscht.
Ja.
Folge 6 oder 7 und ich habe gedacht, du bist auf einem aufsteigenden Ast und kriegst es fehlerfrei durch.
Wieso? Glatt und glatt?
Es ist ähnlich, aber nicht identisch.
Ist ja aalglatt. Der Glatt.
Und bitte.
Heute mit einem Weltmeister. Ja, Premiere für unseren kleinen Podcast. Heute mit einem Weltmeister, unserem ersten Weltmeister hier im Podcast mit unserem Gast. Sebastian Spiek. So spricht man das aus, ne?
Vier Buchstaben. Nicht schwer.
B-I-K. Okay, herzlich willkommen, Sebastian. Auch genannt Speaker.
Speaker, genau.
Ja. Oder Speaky, wenn ich was von ihm möchte.
Oder Speaky. Steppo, was von dir.
Du meldest dich eigentlich.
Nur wenn ich was möchte.
Du
ja,
was möchtest.
Das, ich glaube, das werden die meisten Leute von mir bestätigen. Ich bin so ein Pimmelkopf, der sich nur meldet, wenn er was will. Ansonsten lebe ich in meinem kleinen Dorf.
Ja, du bewegst auch viel.
Ja. Ich glaube, du musst dein Mikro, ich glaube, ein bisschen dichter müssen wir dich rankriegen, oder?
Okay.
Ja, das hört sich an wie ein Mann
ja,
jetzt.
Ja, besser. Top. Also, Boxweltmeister, um es genau zu sagen. Und von der ja, Vita her, alles durchlebt, Breitensport, Profisport und aktuell wieder Breitensport.
Und, das muss ich, naja, Breitensport, doch ein bisschen, ne? Aber auch, das ist ja noch eine Kompetenz, warum er da ist, beim Landessportbund Referent für Leistungssport. So schimpft sich das, glaube ich, richtig? So, von daher schließen sich also, alle Kreise.
Also beides sozusagen.
Ja, alles.
Breitensport meinte ich natürlich deine Funktion in der alten Herrenmannschaft beim Neumühler SV.
Ja.
Ist das,
Funktion ist gut.
Ist das noch Breitensport?
Das ist Breitensport.
Oder ist das schon Seniorensport?
Nein.
Oder ist Seniorensport Breitensport?
Das ist noch nicht.
Bitte. lass uns nicht so anfangen. Warte, ich habe eine Einstiegsfrage, habe ich mir heute beim Duschen überlegt. Pass auf.
Oh.
Wer spielt besser Fußball? Boxer oder Handballer?
Da ich relativ regelmäßig mit den Handballern noch Fußball spiele, mit denen von Post Schwerin damals, würde ich sagen, die Handballer. Obwohl die Boxer auch ihre Qualitäten haben, die sind oftmals so ein bisschen ruppiger. Kämpfen haben wir gelernt, das gehört auch beim Fußball dazu. Aber dieses taktische, dieses Ballgefühl, das kriegst du als Boxer nicht ganz so hin wie die Handballer.
Ne. Ich glaube, weil grundsätzlich sagen Handballer ja auch, dass sie die besseren Fußballer sind. Zumindest zu, also im Vergleich zu Nicht-Bundesliga-Trupps und so. Aber ich glaube, Fußball ist immer ein Bestandteil bei Handball. Also als Aufwärmen, so, das macht man halt auch Spaß. Und dann kommt der richtige Sport. Dann wird Handball gespielt. Ich weiß, wir haben mal als Post-Schwerin-Fußballer gegen die Post-Schwerin-ehemaligen Bundesliga-Handballer ein Freundschaftsspiel gemacht. Gnadenlos auf die Mütze gekriegt von den Handballern, weil die einfach besser waren. Punkt.
Die kennen ihre Laufwege, ne? Die kennen, wissen genau, wo sie reinlaufen, wo sie den Ball reinwerfen. Das kriegen sie mit dem Fuß auch hin. Also das hat es früher regelmäßig gegeben, diese Fußballspiele, Boxer gegen Handballer oder auch gemeinsamer Sport mit den Volleyballerinnen, mit den Volleyballern. Also es war so in den 90er Jahren, als ich auf dem Internat war, wurde das ein bisschen mehr gepflegt, dieses Miteinander. Ne? Dadurch war natürlich auch ständig ein Austausch, womit wir schon wieder fast beim Leistungssport angekommen sind jetzt, ne? Worüber wir ja auch.
Aber da war der Austausch dann mehr mit denen, die in den Bericht, in den Leistungssport gehen wollen, oder? Also die auf dem Sportinternat waren und dann den ganzen Tag aufeinander gekluckt haben.
Ja, am Ende ja. Heute sieht man aber, dass die Sportarten alle für sich arbeiten und da relativ wenig Austausch ist. Und das hat damals einfach noch ein bisschen mehr stattgefunden. Und dieses Miteinander schafft ja auch so ein Wir-Gefühl. Und dieses Wir-Gefühl sorgt ja am Ende auch dafür, dass das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht, dass man nicht nur dem Erfolg blind hinterherrennt, sondern auch mal den Kopf für gewisse Sachen freikriegt. Und ich weiß, dass das waren immer Highlights. Also wenn wir in der Kongresshalle gegen die Handballer Fußball gespielt haben, Highlight. Mhm. Spaß, Freude, ja.
Und ist das nicht aus sportlicher Sicht auch sinnvoll, diese Sportarten manchmal zu vermengen? Also du als Sportler wirst dir wahrscheinlich beim Handballer was abgucken können, genauso wie andersrum. Oder, also wir sind immer in den letzten Wochen sehr oft bei dem Thema multisportiv. Und das haben wir das ist ja genau irgendwie auch das, auf vielen Ebenen sich miteinander zu verbinden und zu vermischen und voneinander zu lernen.
Grundsätzlich sollte das nicht aufhören, ja. Also zum einen im Nachwuchs unbedingt breit ausbilden, dass wir nicht zu früh spezialisieren, das gehört definitiv dazu. Weil ich meine, jemand, der in der 5., 6. Klasse eingeschult wird am Sportgymnasium, da weißt du nicht, ob der in seiner Sportart wirklich schon zu Hause ist. Oder ob man da vielleicht noch sagt, der geht vielleicht noch einen anderen Weg, findet eine andere Sportart. Dann brauchst du natürlich auch einen Trainer, der sagt, das ist schön, dass du hier bei mir trainierst, aber vielleicht wäre eine andere Sportart für dich geeigneter. Mhm. Hier kommst du vielleicht in die nationale Spitze, was ja auch schon was ist, aber keine Ahnung, sagen wir mal, der ist groß gewachsen, hat einen riesen Hebel, vielleicht wäre das was fürs Rudern. Wenn er ein Athlet ist.
Und haben wir ein perfektes Beispiel beim Neumühler SV. Also Pepe, Jono Scheid und Jono, der Sohn, war genau das Ding. Ja? Groß gewachsen, guter Fußballer, sicherlich nicht überdurchschnittlich begabt, aber ein guter Fußballer und ging dann auf Sportgymnasium und ist jetzt Rudern, ich würde sagen, in den Top 3 Deutschlands in seiner Altersklasse. So, das ist,
ich sehe ihn ab und zu ja, im Sportgymnasium. Ich sitze da ab und zu im Schülercafé immer noch und bin da mit den Lehrern und den Trainern im Austausch und da läuft er manchmal rum. Ich weiß, von wem du sprichst.
Ja.
Ja, aber das ist auch ein Paradebeispiel, dass man eben auch mal loslässt, auch als Trainer, auch mal als Vereinstrainer oder auch als hauptamtlicher Trainer mal sagen, bündel mal lieber meine Kraft auf die, die wirklich in die Spitze kommen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten oder jemanden vor die Tür zu setzen, sondern einfach diese Offenheit zu entwickeln, zu sagen, versuch doch mal eine andere Sache. Also vielleicht muss man sich ja auch irgendwann mal dahingehend öffnen, denn die Schülerzahlen gehen zurück und der Leistungssport wird immer komplexer, der Weg wird immer schwieriger. Damals hattest du riesige Trainingsgruppen und da wusstest du ganz genau, also da waren in deiner Gewichtsklasse standen noch 2 hinter dir. Wenn du jetzt deinen Sprung nicht geschafft hast, hättest in die Nationalmannschaft, dann wäre aber einer da gewesen, der deinen Platz eben auffüllt. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, in unserem kleinen Bundesland. Und diese Dichte hast du einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, die hast du in keiner anderen Sportart. Dementsprechend ist es ja nur sinnvoll, wenn man mal ein Netzwerk schafft, in dem dann dieser Austausch auch stattfindet. In dem die Köpfe mal so ein bisschen geöffnet werden dafür, dass man sagt, schick den mal darüber, schick den mal dahin. Der kann vielleicht nicht so gut schlagen den Ball, aber vielleicht kann er besser werfen. Ist auch groß gewachsen. Vielleicht mal vom Volleyball zum Basketball. Auch das findet so langsam statt. Wir hatten jetzt im Mitte April unsere Leistungssportkonferenz in Güstrow und da holst du dann alle Trainer bei uns im Land zusammen aus allen Sportarten und du siehst auch, wie viel Engagement da ist. Also wie die Leute da wirklich, das nimmt ja kaum jemand wahr, was zu Hause in den Vereinen passiert oder auch in den Trainingszentren. Am Ende siehst du ja nur den Sportler, die Sportlerinnen, die da ihre Erfolge holen. Aber es sind ganz, ganz viele engagierte Leute, die im Prinzip das gleiche Ziel haben und das gleiche wollen. Und da muss man vielleicht auch mal dann die Köpfe so ein bisschen öffnen, dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut, dieses Netzwerk schaffen, damit wir unsere Sportarten weiterhin gut bedienen können, damit wir im Sport weiterhin erfolgreich sind in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so im Prinzip so ein bisschen auch schon das, woran wir beim Landessportbund beziehungsweise um die Abteilung Leistungssport eben beim Landessportbund arbeitet, sich ernsthaft Gedanken drüber macht, da ja auch ein bisschen was passieren wird jetzt nach 28.
Hol uns da ab, was passiert ab 28?
Naja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, es wird ja eine neue Agentur gegründet, eine Spitzensportagentur, es werden Bundesstützpunkte gestrichen, man weiß nicht wie und in welchem Maße, aber es soll natürlich immer mehr gespart werden und trotzdem wollen wir sportlich mit den großen Nationen mithalten und das sehe ich halt schwierig.
Ich glaube, da brauchst du kein Prophet zu sein, um zu sagen, das funktioniert nicht. Also,
du sagst es.
Ja. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, aber wenn du sagst, wir sparen am Sport und wollen aber in Zukunft erfolgreicher sein und Olympia noch besser oder so vertreten oder in welchen Sportarten auch immer, egal ob Olympia oder nicht, das funktioniert doch nicht. Wo bin ich da?
Ja, ich würde erstmal nochmal ein Stück zurückgehen. Es war so viel da drin gerade. Eine Aussage hat mich sehr hellhörig gemacht. Es wird weniger, hast du gesagt. Also es kommen weniger Sportler, also weniger Mädchen und Jungs.
Auch zahlentechnisch, ne? Die Geburtenrate geht ja deutlich zurück. Bei uns, wenn ich das richtig im Blick habe, haben wir um die 200.000 Einschulungen aktuell und das werden in 10 Jahren sind wir dann vielleicht bei 170.000 Einschulungen. Also die Einschulungen gehen zurück. Damit geht natürlich auch die Anzahl der Kinder, die Anzahl der Kinder, die in den Sport kommen, zurück. Das sind Sachen, die
sind ja hier
zumindest so gibt es da dazu wissenschaftliche Erhebungen, die stehen also fest. Ich weiß nicht, wie präzise diese sind, aber es werden auf jeden Fall weniger Kinder in den nächsten Jahren, die eingeschult werden.
Genau, das merken die Kindergärten ja jetzt schon. Also ich weiß noch, als meine Kinder, da ist jetzt, meine Tochter ist 14, und als die damals in den Kindergarten kam, war es noch sehr schwer, einen Platz zu finden. Ne? So, und jetzt ist es so, dass sich Kindergärten mittlerweile irgendwie kloppen um die neuen Kinder, die da reinkommen sollen. Und ich hab mal geguckt, nur für unser Viertel in Neumühle ist es so, dass wir dort 30% weniger Kinder heute schon haben als vor 10 Jahren. Was ja für so einen Fußballverein, so einen Ortsteilverein schwierig ist dann. Ne? Weil da weiß man schon, okay, es kommen 30% weniger nach. Und aus anderen Vierteln, wo auch andere Vereine sind, die dort natürlich akquirieren, sich um Kinder bemühen, wird man da wahrscheinlich nicht so Zulauf haben. Das heißt, ihr merkt das auch im Leistungssport heute schon, dass, weil ich glaube, so sagtest du das, also heute schon ist es weniger, dass ihr dort weniger Sportlerinnen und Sportler habt als noch
vor 10 Jahren. Aktuell nicht deutlich spürbar, aber die Perspektive geht eben dahin. Und abzusehen, dass wir in den Vereinen weniger Kinder haben.
Wie viele Leistungssportarten, worüber reden wir? Also wie viele haben wir?
Kinder sind also jetzt nicht spezifisch auf irgendeine Sportart, sondern generell, egal welche Sportart du nimmst, weniger Kinder, weniger in den Vereinen.
Ja, okay. Und, nee, ich meine, okay, wie viele Leistungssportarten haben wir in MV, wo wir sagen, da reden wir über Leistungssportnachwuchs? Kannst du da, gibt es da eine Zahl, wo du sagst, okay, es sind jetzt.
Also die knapp über 30 Sportarten.
Okay. Okay, da ist viel Leichtathletik jetzt, wahrscheinlich mit bei, oder? So in die, oder ist Leichtathletik alles, ein Oberbegriff?
Alles, das für? Ist eigentlich ist das ziemlich von B wie Boxen bis zum Wasserski.
Okay, krass.
Also das ist wirklich die breite Palette,
ja,
die bei uns im Land Leistungssport betreiben und immer wieder auch total interessant, wie die Verbände aufgestellt sind und man kann überall ganz viel mitnehmen. Aber was ich eben eingangs sagte, ist, du siehst vor allem, dass da überall Menschen mit dem Herz dranhängen und Sport treiben wollen, die Kinder in die Bewegung bringen wollen. Ne? Und das ist ja eigentlich das Schöne an der Arbeit, dass hat uns geprägt, euch geprägt, ihr seid Sportler, ihr seid Trainer, ihr wisst, wie es ist, mit Kindern zu arbeiten und dass da eigentlich sehr, sehr viel zurückkommt. Und, das ist so schade, dass man dann eben so darum kämpfen muss, dass das auch so bestehen bleibt, weil ich sehe da im Sport persönlich ganz, ganz viel gesellschaftlichen Beitrag, der geleistet wird, logischerweise. Und dementsprechend sollte meiner Meinung nach auch der Sport immer wieder im Fokus sein. Immer wieder im Mittelpunkt stehen. Unabhängig davon, also jetzt rede ich mal nicht vom Leistungssport.
Ja.
Ne, das nehmen wir alle Kinder, die einfach nur in Bewegung sind. Wachsen gesünder auf, die sind konzentrierter, die sind lernfähiger, die haben weniger Aggressionspotenzial. Da gibt es ja alles Erhebung zu. Hm. Und dementsprechend sollte meiner Meinung nach auch der Sport eine wichtige Rolle spielen. Möglicherweise auch schon im Schulalltag. Wir könnten da, das wird ja auch vom DOSB gefordert, dass man darüber nachdenkt, 3 Stunden, 4 Stunden Sport die Woche. Warum nicht täglich 1 Stunde? Das ist aber nur so mein Gedanke. Ne? Ich bin, es würde den Kindern gut tun, es würde sicherlich auch den Lehrerinnen und Lehrern gut tun. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und da gehören andere Leute mit ins Boot, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, das müssen wir machen. Um den Sport zu fördern, das passiert ja dann automatisch, aber auch, um vielleicht den Schulalltag wieder ein bisschen zu erleichtern.
Bietet so viel, ne? Ich habe Fragen ohne Ende im Kopf. Aber man merkt ja, nur um das zu sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Schulsportstunden ich früher hatte, aber ich konnte eine Vorwärtsrolle. Kann ich ja heute noch. Mhm. Wenn du das heute mal im Training mit einbaust, so, wir machen mal eine Vorwärtsrolle, dann kriegst du die Hälfte noch hin. Bei einer Rückwärtsrolle sind sie dann aber fast alle raus. Also ist das wirklich das Thema nur, wir brauchen mehr Schulsport? Weil das sind ja Grundlagen, die, also ich weiß, die Vorwärtsrolle wurde mir in der Schule gezeigt. So, da hast du das gelernt.
Naja, mehr Schulsport und auch, also Schulsport ist ja erste, zweite, dritte Klasse, ist ja kein Hexenwerk. So wie du sagst, vorwärts laufen, rückwärts laufen, da geht's schon los. Da sind so Sachen, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, ein bisschen Kraft, ein paar Liegestütze, ein paar Hockstrecksprünge und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die schon, da werden ja schon die Grundlagen gelegt. Eigentlich sogar, wenn du noch ein Stückchen früher anfängst, im Kindergarten, selbst da kannst du schon anfangen, aktiv Sport zu treiben. Und dementsprechend sollte der Sport auch vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung wieder finden, um genau das zu gewährleisten. Denn wenn wir die Kinder in der 5., 6. Klasse dann am Sportgymnasium unterrichten und dort, egal welche Sportart sie betreiben, dann müssen die ja schon wissen, wie man sich richtig bewegt. Ja. Und das holst du in der 5., 6., 7. Klasse, holst du das ganz schwer auf. Ne? Das muss alles schon, der Grundstein in der Grundschule auch gelegt werden.
Und wenn wir dann sehen, Frau Drese hatte hier in einem Podcast mal gesagt, wenn wir dann wieder von der Spitze reden, welche auch politische Bedeutung der Sport mittlerweile. Also du fährst ja nicht mehr als Nationalmannschaft nur hin und spielst Fußball jetzt in den USA, sondern du kriegst wieder die Debatte um eine Regenbogenfahne oder über Arbeitsbedingungen in dem Land. Das heißt, da kriegen ja Sportler politische Themen an die Hand gebunden, wo du sagst, der Sport ist so weit oben angesiedelt, wirklich auch in der Politik. Aber wenn wir es ganz runterbrechen, hat er wenig bis keine Bedeutung, weil wir sagen, nee, wir fördern die Kinder eben nicht im Kindergarten und in der Schule. So, das ist doch ein Widerspruch dann in sich, wo wir sagen.
Ja, zum einen ja, aber du hast natürlich nicht nur Sport. Du hast genauso auch Kinder, die können gut malen, die können gut singen und auch die sollen natürlich, also man darf vielleicht das, wenn ich das jetzt so formuliert habe, darf man vielleicht nicht das so verstehen, dass ich sage, alle müssen Sport machen und möglichst auch alle Leistungssport. Aber grundsätzlich wäre Sport für alle schon mal gut und dann natürlich hast du ganz viele Kinder, die andere Talente haben. Dementsprechend, egal was, müssen die gefördert werden. Also auch wenn ich jetzt den Weg des Leistungssports bis zum Ende gegangen bin, würde ich jetzt meinen Kindern nicht unbedingt das Gleiche raten. Was ich denen sage, ist, sucht euch ein Hobby, sucht euch eine Leidenschaft. Du hast das Wort Leidenschaft in einer der vorherigen Podcasts mal benutzt und dann verfolgt das, egal was es ist. Ne, dabei bleibt da, weil du hattest, glaube ich, mal über Fußball gesprochen, dass ihr die Mannschaften geteilt habt in die Leidenschaftlichen und in die, die mit weniger Leidenschaft spielen. Und fand ich ganz interessant, Leidenschaft ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg, durch den du auch alles andere entwickelst. Dadurch passt du dich ja auch dann entsprechend an und sagst, okay, wenn ich will mit Leidenschaft hier Fußball spielen oder Boxen oder Handball spielen, was muss ich machen? Alles klar, mein Trainer verlangt von mir das und das. Ich habe pünktlich zu sein. Ich habe vernünftig mit meinen Mitspielern umzugehen. Ich habe mich reinzuhängen ins Training. Ich darf auch mal da vorbeischießen oder auch mal einen schlechten Tag haben und werde abgeholt und wieder aufgefangen. Ich fühle mich da wohl. In dieser Atmosphäre fühle ich mich wohl. Und deshalb gebe ich da eine gewisse Leidenschaft rein. Und wenn die Leidenschaft schon nicht von Anfang an vorhanden ist, dann wird es halt auch schwierig, den Erfolg am Ende einzufahren.
Und es brodelt. Deswegen machen wir diesen Podcast. Ich glaube, es arbeitet einfach immer in unseren Köpfen danach. Weil was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich nicht in eine Einzelsportart habe wie Boxen, sondern Fußball, Basketball, eine Mannschaftssportart und ich habe leidenschaftliche und nicht so leidenschaftliche Kinder im Breitensport. Weil ich unterstelle jetzt mal, der Leistungssport, da sind sie alle leidenschaftlich. Das haben wir jetzt so oft auch schon gehört, dass sie zumindest haben sie einen Grundpegel an Leidenschaft, den vielleicht der normale Breitensportler nicht zwingend mitbringen muss. So, der geht raus und sagt, ich gehe heute kicken mit meinen Jungs im Verein. So, fertig. Der Leistungssportler ist ja irgendwo dahin gekommen, auch in dem Jugendbereich, weil er ein bisschen mehr investiert als die anderen. Oder vielleicht ein bisschen mehr Talent, weiß man nicht. Kommt wahrscheinlich auch auf die Sportler an. Aber was mache ich, wenn ich in einem Breitensporttrupp Leidenschaftliche habe, die eigentlich einen gewissen Leistungsgedanken auch haben und welche, die sagen, nö, eigentlich bin ich hier, um mit meinen Jungs zu kicken und wenn die Leidenschaft nicht so ist wie bei den anderen, dann, wie kriege ich das als Trainer übereinander gesetzt?
Schwierige Frage.
Weil du warst ja, nur um das nochmal zu ergänzen, weil wir müssen ja unsere Zuschauer auch so ein bisschen abholen. Ich denke mal, dein Leben war immer mit viel Leidenschaft geprägt und auch als Trainer, das, was du ja sehr erfolgreich mit dem BC Traktor Schwerin auch gemacht hast, ihr seid deutscher Meister geworden und so weiter und so fort. Auch da bist du ja wahrscheinlich mit unterschiedlichen Charakteren in Berührung gekommen. Einer, der wirklich 130% Leidenschaft mitgebracht hat und einer, der vielleicht nur bei 90% war. Und trotzdem waren beide im Bundesliga-Kader Boxen. Und trotzdem muss man ja beide irgendwie...
Das musst du ein bisschen unterscheiden. Die Bundesliga war ja so ein bisschen mehr Aushängeschild für unseren Verein. Die Bundesliga, den Cheftrainerposten habe ich dort übernommen, um die Mannschaft zu betreuen. Aber meine Kernarbeit war eigentlich anfangs... Bildungsstelle anschließend dann Olympiastützpunkttrainer, also Nachwuchsarbeit, U15, U17, U19. Und bei der Bundesliga, das war natürlich mehr schon so ein bisschen Vermarktung. Die Leute, die da kamen, die haben auch alle ein bisschen Geld dafür gekriegt, dass sie in den Ring steigen. Die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass da in der Palmbeck Arena teilweise wirklich die Hütte gebrannt hat. Was wirklich cool war, das mal wieder zu sehen, dass hier in Schwerin zu bewegen, dass Boxen auch mal wieder auf dem Zettel war.
Absolute Boxhochburg eigentlich.
Ja, eigentlich ja, ne? Genau. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie machst du es, wenn du in der Trainingsgruppe hast, welche die motiviert sind und welche die nicht so sind? Im Breitensport stelle ich es mir schwierig vor. Wenn ich ein leistungssportorientierter Verein bin, würde ich sagen, meine Aufgabe liegt eigentlich darin, die Kinder zu delegieren. Die haben Talent, die haben Fleiß. Ich sehe in denen mehr als in denen, die nicht so motiviert sind oder nicht so leidenschaftlich. Also versuche ich sie auch dahin zu bringen, dass sie zum Beispiel am Landesleistungszentrum in ihrer Sportart trainieren, in dem entsprechenden Umfeld, mit mehr, wie soll ich sagen, mit leistungsstärkeren Mitstreitern. Ja. Ob jetzt Spieler oder Kämpfer oder wie auch immer. In diesem Umfeld werden sie wachsen. Und an der Stelle ist dann vielleicht auch im Breitensport der Weg zu Ende. Dann ist es wohl so, dass ich sage, hier, wir machen Breitensport. Also haben wir auch Spaß. Und wir haben Freude dran, wir bewegen was. Die Frage ist, wo hört Leidenschaft auf und wo beginnt dann so dieses, naja, ich mache halt Sport, um Sport zu machen. Und das hast du nicht nur im Breitensport, das habe ich auch als Trainer am Stützpunkt erlebt. Wo ich dann aber auch als in der Lage bin, die vielleicht einen Breitensporttrainer nicht hat, dass ich sagen kann, so wird's nichts. Mhm. Über die Eltern dann eben auch sagen, also entweder kriegt ihr hier die Kurve, aber es wird für die Spitze nicht reichen. Und da muss man dann auch mal so ehrlich und offen sowohl mit den Athleten als auch mit den Eltern sprechen. Das war zumindest meine Herangehensweise, weil ich nicht der Meinung bin, irgendwie was schön zu reden und irgendwelche Leute zu halten, nur um die Trainingsgruppe da zu füllen. Zumal du ja auch, wenn du eben Leute hast, die nicht mitziehen, versauen dir auch so ein bisschen den Schnitt. Wir haben uns vorher unterhalten. Du arbeitest auch sehr leistungsorientiert, auch schon mit den Kleinsten. Bin der Meinung, das ist ein hervorragender Ansatz. Ich würde das nicht anders machen.
Ja, und trotzdem sind wir ein Breitensportverein mit einer leistungsorientierten Mannschaft. Aber es ist genau das, was du sagst. Du kannst ja dann dem Spieler nicht sagen, das reicht hier für Breitensport nicht. Bitte geh auf die Festwiese und bolz da mit den. So, ne, das funktioniert ja nicht. Das ist natürlich als Leistungssporttrainer deutlich einfacher, da zu selektieren. Musst du ja am Ende auch, definitiv, weil da geht es um nachweislich, wer bringt Medaillen und Co. nach Hause.
Ja. Es ist ja, glaube ich, auch schon, also was ich jetzt so raushöre für uns Trainer und Trainerinnen, es ist ja extremst wichtig dann, wenn wir die Kinder fördern wollen, zu schauen, okay, der ist jetzt vielleicht im Fußball gar nicht so gut, ja, aber er könnte zum Beispiel ein guter Handballer sein. Na, und ich überlege gerade, wie lässt sich sowas gut umsetzen dann im Trainingsalltag. Und ich denke gerade so an diese Warmmachspieler. Mhm. Ja, da habe ich das auch schon beobachtet, dass Kinder, die mit dem Fuß nicht so viel können, tatsächlich, wenn sie auf einmal was mit den Händen machen müssen, viel, viel besser sind und sich dann übelst schnell durch die Reihen bewegen und Erfolge feiern, die sie als Fußballer gar nicht feiern können, weil sie mit dem Fuß das gar nicht so hinkriegen.
Aber ich glaube, das können alle Menschen. Ich glaube, weil das mit der Hand einfacher ist zu koordinieren als, oh, Speaker sagt, nee.
Ja,
nee,
ja, also mal so ein typisches Warmmachspiel irgendwie, dass sie dann mit dem Ball halt mit der Hand die Tore erzielen und dann so eine Mischung haben aus Basketball und Handball. So mache ich das immer. Ne? So, die müssen dann irgendwie, nach zwei Schritten müssen sie einmal prellen, aber können dann auch durch alle durchlaufen und ein Tor machen. Und da habe ich schon beobachtet, dass Spieler, die wirklich im Fußball auch kaum angespielt werden von den Mitspielern, weil die Mitspieler schon wissen, ja, wenn ich den anspiele, der macht dann nichts Gutes mit dem Ball, ja, dass die in solchen Warmmachspielen auf einmal richtig gut sind und teilweise über sich hinauswachsen, wo ich dann hinterher denke, so krass, der wäre wahrscheinlich ein besserer Handballer geworden. So, ne? Und da dann mal hinzugehen und zu sagen, du, willst du nicht mal auch mal beim Handball irgendwie mal reinschnuppern, ist dann, glaube ich, unsere Aufgabe als Trainer. Wenn er das nicht will und sagt, nee, kein Bock, dann bleibt beim Fußball. Aber ne, bei den Mädchen sieht man das ja auch, die kommen dann in die U7 oder U6 und sind eigentlich mehr am Tanzen, dann muss ja eigentlich schon die Aufforderung kommen an die Eltern, ja, Fußball ist eine gute Idee, aber bring's bitte auch noch zum Tanzen. Und dann, damit das Kind dann in 2 Jahren selber entscheiden kann, will ich weiter Fußball spielen oder weiter tanzen.
Idealerweise zusätzlich.
Oder zusätzlich, genau. Ja.
Das, ja. Aber es ist ein gutes Beispiel. Genauso sollte es eigentlich funktionieren.
Das ist dann aber für, wenn ich jetzt dich wieder sehe, Stefo, ist das ja sehr schwierig. Ne? Also du sagst ja, Priorität ist auf Fußball. Ich meine, die sind jetzt auch schon alle 14 Jahre alt bei dir, ne? Oder U14 ist das jetzt. Da sollte man sich auch langsam irgendwann entscheiden, oder? Das ist so, oder was sagst du?
In den meisten Sportarten schon.
Ja.
Es gibt aber auch Sportarten, wo es echt später losgeht, beim Rudern, beim Kanu, wo athletische Werte natürlich eine übergeordnete Rolle spielen. Da kann das auch schon mal sein, dass man mit 14, 15, 16 anfängt. Es gibt immer wieder Ausnahmen, auch beim Boxen, sehr spät oder über einen Quereinstieg reinkommen und trotzdem erfolgreich sind. Aber die Basis legst du natürlich so zwischen 9 und 12 Jahren. Mhm. Gerade so das Koordinative.
Wie war das bei dir? Also hast du...
Ja, lass mich, ich wollte auch mal mit
Spiel ja, auf dem Bild sein. Hast du gleich mit Boxen angefangen?
Nee, anfangs mit Fußball. Da, Mannschaftssport, nicht immer gespielt, teilweise auf der Bank gesessen, dann auch im Herbst und dann war es lausig kalt und ja, weiß ich nicht, ob es am Talent gefehlt hat, keine Ahnung. Am Ende war es so, dass mein Vater gesagt hat, du pass auf, wir fahren mal zur Halle, fahren mal zum Verein nach Altentrepte oder hat sein früherer Trainer im Verein geführt und ja, von da an ging es eigentlich ziemlich schnell. 1,5 Jahre später war ich hier in Schwerin.
Okay, also mit Fußball angefangen, auf dem Dorf sozusagen.
In der nächstgrößeren Stadt.
In der nächstgrößeren Stadt, Altentrepte. Und da dann auf der Bank gesessen. Welche Altersklasse?
Ja, so 7, 8, 9 Jahre.
7, 8, 9 Jahre. Okay.
Mit 8 bin ich das erste Mal Ende 7, Anfang 8 so dahin. Total aufgeregt gewesen, alles neu, das weiß ich nicht. War für mich eine neue Welt und vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, dass sich die Mitspieler alle kannten, dass die zusammen zur Schule gingen und ich dann da ein paar Kilometer weiter außerhalb gewohnt habe und da nicht so richtig Fuß fassen konnte in der Mannschaft.
Okay, das ist hochinteressant auch für alle Fußballeltern, die zuhören, ja, weil wir schon ganz, ganz viel gehört haben in den Podcasts vorher. Über Spielmethoden, die wir heute auch anwenden, auch bei unseren Mannschaften, wo halt solche Dinge dann nicht mehr passieren können. Das heißt, du warst Fußball interessiert als Kind, hast in deinem Dorf gekickt mit deinen Freunden und dann hieß es, okay, wir melden dich mal in der nächstgrößeren Stadt beim Verein an. Mhm. Dort bist du dann hingekommen, alleine sozusagen, ohne deine Freunde und die da waren, die waren halt eben entweder schon länger da oder kannten sich, weil sie alle aus dieser Stadt kommen. Sprich, da waren dann schon so Kindergruppierungen da, die dann auch wahrscheinlich gut miteinander gespielt haben, was den Trainer dann dazu veranlasst hat, dich als 6-, 7-, 8-jähriger Jung auf die Bank zu setzen.
Ich glaube, in dem Alter ist es auch generell schwierig zu sagen, ob jemand da talentiert ist oder nicht. Was ich, glaube ich, schon mitgebracht habe, war eine gewisse Leidenschaft für den Sport. Also wenn ich dann irgendwie mal den Ball hinterherlaufen durfte, dann habe ich es auch gemacht. So bin ich, glaube ich, so ein bisschen geprägt. Aber beim Boxen war ich dann halt für mich alleine und musste dann, ich meine, du hast beim Boxen keine Wahl. Ne? Das geht 1 gegen 1. Du kannst dich verteidigen, aber sinnvoller ist es auch, wenn du dich wehrst.
Es gibt keine Bank.
So ist es, es gibt keine Bank, wo man sich die vielleicht manchmal gewünscht hätte. Ja, aber das weiß nicht. Irgendwie hat, vielleicht lag es auch daran, also der Kick beim Boxen, der war dann schon auch nochmal ein anderer. Ich weiß, als Kind war ich unglaublich aufgeregt. Teilweise schon bis kurz vor der Verweigerung, wo mein Vater gesagt hat, entweder kommst du jetzt vom Klo runter und fährst zum Wettkampf oder ich melde dich sofort ab. Und das war vielleicht so ein kleiner Schlüsselmoment, der dann dafür gesorgt hat, ja, dass die Reise dann eigentlich so richtig losging, weil das habe ich einmal gemacht. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, meld mich ab, aber ich bin froh und dankbar, dass ich es eben nicht gemacht habe. Am Ende, auch wenn es ein harter Weg war, da waren auch schon, das geht ja nicht, eine sportliche Karriere ist ja nicht immer nur steil bergauf, da sind Tiefschläge, da sind Verletzungen, da sind Krankheiten zwischen, die einen immer wieder zurückwerfen. Olympia habe ich knapp verpasst aufgrund von dem pfeiferschen Drüsenfieber, was ich zweimal hatte. Auch ein deutliches Zeichen für Überbelastung. War natürlich, das waren alles herbe Rückschläge, dann der Wechsel zu den Profis und am Ende unglaublich viele Erfahrungen, für die ich dann am Ende dankbar bin, ne? Die ich mit Fritz Dunajec als Trainer zu arbeiten, da mit den Klitschkos und Gennady Golovkin, das sind ja alles Größen, mit denen man da in der Halle war. Das war schon ein bisschen eine andere Welt. Und das Schöne an der Sache war eben, und das habe ich so für mich daraus mitgenommen, gerade so bei Fritz Dunajec, der hat keinen Unterschied gemacht. Ne? Egal, ob da jetzt der Klitschko vor ihm steht oder der Speak, wer da 2 Minuten zu spät käme, der hat genau den gleichen Anranzer gekriegt. Und das fand ich so menschlich so gut bei dem. Und ja, das hat mich auch dann sehr geprägt für die Zeit im Anschluss, als ich dann 2013 hier zurück nach Schwerin kam und dann als Trainer hier angefangen habe zu arbeiten. Und die Erfahrungen haben mir geholfen, auch die Rückschläge, dieses immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen und eben auch so die Erfahrung mitzunehmen, dass alles auch seine Zeit braucht. Du kannst als Weltmeister zurückkommen und als Trainer anfangen, aber das heißt nicht, dass du ein guter Trainer bist. Dass du weißt ja, wie es funktioniert, aber den Kindern zu vermitteln, wie es funktioniert und auf die auch einzugehen, auf die Befindlichkeiten, auch zu gucken, wie ist die Situation dahinter, wie ist der von sich aus geprägt oder vielleicht geht es ihm auch gerade gar nicht so gut, vielleicht ist er gar nicht aufnahmefähig. Also das dauert alles Jahre, bis man da wirklich, zumindest hat es bei mir Jahre gedauert, vielleicht können andere das auch ein bisschen schneller, aber so gerade im Sport, dieses ist ja immer ein Miteinander. Um erfolgreich zu sein, brauchst du ein funktionierendes Umfeld. Da reicht das größte Talent nicht, da muss alles passen. Also wir reden jetzt wirklich von internationaler Spitze. Ja. Da musst du dich im Internat wohlfühlen, da musst du dich in der Schule wohlfühlen, da musst du gut sein. Du brauchst einen tollen Trainer, du brauchst Eltern, die das unterstützen und dann Leidenschaft.
Und Freunde wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise, ja, dass du nicht auch außerhalb des Boxrings oder des Platzes nur Konkurrenzkampf hast, sondern dass du merkst, irgendwie sitzen wir alle im gleichen Boot, auch wenn das Boot mit seinen Plätzen begrenzt ist. Ne?
Ja, das war das, was ich versucht habe, bei uns in der Halle zu schaffen, genau diese Atmosphäre, dass wir eben am Ende des Trainings noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde manchmal saßen. Die haben dann da rumgedallert, sich mit dem Ball noch beschäftigt oder saßen im Ring, haben gequatscht oder fingen dann noch mal an zu kämpfen und zu ringen, wo ich sage, in dieser Atmosphäre fühlen die sich wohl, die kommen gerne zum Training. Die haben auch kaum noch, also in der Anfangszeit hast du dann öfter mal so WhatsApp gekriegt, ja, hier Bauchschmerzen, Kopfschmerzen kommen heute nicht. Und am Ende hatten wir das gar nicht mehr. Mhm. Wir hatten eine tolle Atmosphäre und daraus auch den Erfolg dann. Das fing aber auch an, dass wir uns, wir haben vielleicht auch Sachen gemacht, die andere nicht so machen. Ich saß eine Zeit lang, ein Jahr lang im Internat um 6.30 Uhr jeden Morgen, habe mit den Kindern gefrühstückt, weil ich immer so, die kamen dann zum Training und Kissen noch halb im Gesicht. Wo ich sage, Leute, so brauchen wir nicht anfangen zu arbeiten. Und dann haben wir uns da überlegt, wie wir es machen. Und am Ende haben dann auch die Kollegen alle mitgezogen und sitzen da mit den Kindern um 6.30 Uhr beim Frühstück. Nur um zu wissen, alle sind aus dem Bett, alle sind aufnahmefähig, wenn es egal, ob in die Schule oder ins Training geht. Und dann kannst du auch arbeiten. Schenkst uns Zeit.
Das war aber zu dem Zeitpunkt für die Kinder Amateursport, Reitensport. Obwohl sie auf der Schule
ist, oder das war schon das Internat. Das ist, wenn, sie sich, schon,
okay.
wenn sie sich hier nach Schwerin hin entscheiden, dann ist das schon Leistungssport. War anfangs auch hakelig. Die haben das natürlich auch nicht unbedingt verstanden. Normalerweise 7.30 Uhr Trainingsbeginn, 7.15 Uhr Wecker, manchmal 7.20 Uhr und dann nochmal weitergestellt. Aber das hat sich entwickelt. Also das wurde nachher, wir saßen da mit 13, 14, 15 Leuten und dann wurde geredet. Wie war der Tag? Was liegt heute an? Was war gestern? So, das ist, glaube ich, so diese Atmosphäre, die man schaffen muss.
Ich kann das absolut bestätigen. In einer der ersten Folgen habe ich genau das auch gesagt. Habe gesagt, wenn du als Trainer nicht gewisse Prinzipien vorlebst, wie soll die Mannschaft dir folgen? Also wenn du es anders machst, wenn du also als Trainer dann 7.25 Uhr auch mit einem Kissen im Gesicht kommst und dann aber sagst so, ihr müsst jetzt in 5 Minuten performen, ist doch Quatsch. Also ich bin doch der vorweggeht. Und das ist, glaube ich, auch völlig egal, ob das Leistungs- oder Breitensport ist. Wenn ich gewisse Anforderungen an die Kinder habe oder an die Spieler, dann muss ich das vorleben. Egal wann, egal ob Ehrenamt, Hauptamt, Breitensport, Leistungssport, bleibe ich auch einfach dabei. Ja. Von daher kann ich das bestätigen, dass Absagen weniger werden, dass Leistungsbereitschaft höher werden, wenn ich als Trainer das vorlebe einfach und auch zeige, das, was ihr bringen sollt, bin ich auch bereit zu bringen. Und das andere, was du eben gesagt hast, auch das kann ich bestätigen. Wir waren ja mit meiner Truppe, weiß ich, 2, 3, 4 Mal bei dir in der Boxhalle und haben multisportiv uns bewegt. Ich habe nie, wir waren bei Handballern, bei Volleyball, auch bei den Handballern und Volleyballern, ist das ein anderes Umfeld, ein anderes, man fühlt sich da anders als auf dem Fußballplatz. Das war unglaublich. Also jeder, der reinkam, hat jedem guten Tag gesagt, per Hand, persönlich. Es war immer ein freundliches Miteinander, ein respektvolles Miteinander. Das habe ich so, glaube ich, in der durchgezogenen Variante nirgendwo anders erlebt. Das fand ich wirklich beeindruckend. Von daher schließe ich da meine Frage an. Du hast ja alles erlebt, Breitensport, Leistungssport. Ich finde, beim Boxen ist es auch immer so, da ist es ja relativ klar auch. Du boxst vielleicht trotzdem jede Woche amateurhaft und kannst trotzdem deutscher Meister werden, aber es ist noch kein Profiboxen und so. Ne? Ich glaube, das ist ja, du hast also alles erlebt, vom Fußball, vom Boxen, vom Amateursport, vom Profisport. Welche Unterschiede hast du erlebt in all den Facetten, die diese Sportarten mit sich bringen? Also war es geiler, als Mannschaft zu trainieren oder für dich alleine? Also Fußball oder Boxen, war es geiler, Profi-Training zu haben oder Amateur? Weißt du, wo ich hin will? So? Oder gibt es auch von diesen zwischenmenschlichen Sachen, die ich sagte, die waren in der Boxhalle so geil, die habe ich beim Fußball noch nie erlebt? Ist das Quatsch? War das nur mein Empfinden? Oder würdest du auch sagen, ja, also wenn ich in die Boxhalle gekommen bin, war es anders als in der Fußballkabine?
Ich weiß gar nicht, ob man das so genau unterscheiden kann. Am Ende, glaube ich, wie gesagt, ist das Umfeld entscheidend. Ich hatte in Hamburg anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten, weil logischerweise, weil alles neu war. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass gerade auf diese Umgebung, dieses Umfeld sehr viel Wert gelegt wurde. Da wurde ein gemeinschaftliches Frühstück gemacht, einmal die Woche. Da saßen alle am Tisch. Und dieses Gefühl, dann kommst du auch viel, viel schneller an, als wenn da jeder kommt, sein Training abspult und danach geht's wieder nach Hause. Gemeinsame Trainingslager, das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, das Umfeld ist entscheidend. Das Umfeld dann hier zu schaffen, war zum einen eine schwierige Aufgabe. Am Ende habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt als Trainer, weil ich genau gewusst habe, okay, die Jungs, die da zur Halle kommen, die haben Bock, die wollen auch. Und am Ende, egal ob wir jetzt im Sport sind oder auf Arbeit oder sonst wo, jeder braucht doch nur ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, klar, um Leistung zu bringen. Das ist eigentlich egal, ob ich zur Trainingshalle gehe oder ins Büro fahre. Wenn ich da schon mit einem schlechten Gefühl hinfahre, werde ich auch nicht die Leistung abrufen. Und wenn ich sage, okay, cool, ich habe das und das auf dem Schirm, mache ich gerne, freue mich drauf, weil ich versuche, etwas zu entwickeln und etwas zu bewegen und ich habe ein tolles Team um mich, die da mitziehen, dann entstehen daraus Erfolge, egal auf welcher Ebene, würde ich sagen.
Also machen wir es ganz platt, es steht und fällt mit den Menschen.
Das ist ganz
platt. Also ich mach's, hast du einen Trainer, der 5 Minuten vorm Spiel kommt oder vorm Training, dann werde ich wahrscheinlich als Spieler das ähnlich sehen. Ja. Das kannst du auf Arbeit so machen, weiß mein Chef nicht, wie diese und jene Sache funktioniert. Hinterfrage ich mich, warum muss ich das können, wenn es nicht mal mein Vorgesetzter hinkriegt? Und ich glaube, so zieht sich das dann wahrscheinlich auch da durch.
Ja, du sagst es, steht und fällt mit den Menschen und was Entwicklung braucht auch immer Zeit. Und wir sind vielleicht leben gerade in so einer Zeit, wo alles extrem schnell geht und so viel Information, die man ja selber kaum noch verarbeiten kann. Erfolg braucht Zeit, Entwicklung, ne? Die richtigen Menschen, vernünftige Strukturen, die das Ganze irgendwie auch tragen und langfristig absichern. Wenn wir jetzt mal schauen, dass ja im Gespräch ist, Olympia 2040 möglicherweise in Deutschland, da musst du ja jetzt schon die Weichen stellen, weil die Kinder sind ja schon unterwegs. Und die müssen ja irgendwie auch möglichst schnell in Strukturen reinkommen, in denen die auch am besten performen können, in denen die den Kopf frei haben für Leistungssport, den sie selber freiwillig wollen. Du hast in der Schule extrem hohe Belastungen mittlerweile, die sozialen Medien und so weiter, die prasseln auf die Kinder ein. Das macht, das nimmt denen Konzentration ohne Ende. Also im Prinzip sind ja die Rahmenbedingungen nicht grundsätzlich anders geworden, aber es prasselt viel, viel mehr auf die Kinder ein. Es ist mein Empfinden.
Das sehe ich auch so, es prasselt mehr ein, weil sie natürlich durch Social Media einfach der Welt ausgesetzt sind.
Ja.
Das waren wir nicht in unserer Generation. Wir waren unserem Innenhof ausgesetzt mit den 20 Kindern, mit denen wir da rumgespielt haben. Das war unser Social Media.
Ja.
Aber ist der Leistungsgedanke Schule? Das ist ja auch irgendwo eine Leistungserbringung. Ich finde, da sind wir deutlich schlechter geworden als noch in unserer Generation. Also wenn ich sehe, es dürfen keine Hausaufgaben bewertet werden, es dürfen keine spontanen Tests geschrieben werden und all so eine Geschichten und du darfst nur eine Klausur in der Woche schreiben und was nicht alles. Das gab's bei uns nicht. Also wenn Herr Kloppenburg in Latein gesagt hat, so, ihr pariert gerade alle nicht, jetzt holt mal euren Zettel raus, schreibt mal oben den Namen drauf und jetzt schreiben wir mal einen Test. So, das würde es ja heute alles gar nicht mehr geben. also zumindest ist das die Erfahrung, die ich mit meinen Kindern gemacht habe. Da verweichlichen wir sie ja,
ja
irgendwie und müssen trotzdem natürlich einen Ausgleich schaffen mit dem Sport, den wir den Kindern irgendwie anbieten, egal ob jetzt Leistung oder Breitensport. Das wollte ich nur sagen. Ja, also ich glaube, die Schule ist nicht mehr das, was sie mal war. So.
So. Es ist, naja, wem willst du da jetzt aber auch einen Vorwurf machen? Die Zeiten haben sich eben auch komplett geändert, ne? Und das sind ja nicht mal die Kinder, die da hauptsächlich das Problem sind, weil die Kinder sind immer noch motiviert und die haben auch Bock. Die Kinder wollen aber auch einen Weg vorgegeben haben. Du hast es selber gesagt, als du klare Linien gehabt hast bei dir im Verein, die hatten Bock drauf, die wollten Leistung bringen. Du hast einen Rahmen vorgegeben, in dem wird sich bewegt, aber das ist doch auch das, was Kinder wollen. Wenn ich den Rahmen natürlich immer weiter aufweiche, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass wir dann keine leistungsfähigen Kinder haben oder auch Kinder, die mit Niederlagen nicht mehr umgehen. Diese Diskussion, wir zählen keine Tore mehr oder wir machen, es gibt nur noch Gewinner. Das ist der Grundgedanke, ich verstehe den und der ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Und gerade wenn wir so im Bereich Breitensport sind und dem gesellschaftlichen Beitrag, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber wenn wir nicht mehr lernen, mit Niederlagen umzugehen oder auch mal Rückschläge zu erleiden, das Thema Sport, psychische Gesundheit im Sport wird ja auch immer höher gehängt. Das kommt ja auch immer mehr zum Tragen. Aber das ist vielleicht nur eine Theorie, aber auch dessen geschuldet, dass wir gar nicht mehr durch die Konflikte gehen, durch die Niederlagen gehen, dieses Aufraffen, auch mal sagen, komm, jetzt beiß dich mal durch, auch wenn es weh tut. Weißt du, dass das immer so alles so...
Nimm uns da mal mit. Also du hast ja über 100 Amateurkämpfe gemacht.
Ja.
Nicht alle gewonnen.
Nee.
Ich glaube, da waren nicht viele Niederlagen, aber ein paar waren dabei.
Ja.
Das war ja nicht so, dass du danach zerbrochen bist und gesagt hast...
Da waren,
oder?
Da waren einige Dinge dabei, wo du wirklich echt ins Grübeln kommst. Ich war 2003 in Thailand zur Weltmeisterschaft, hatte eine tolle Vorbereitung und ein gutes Los. Beim Boxen hast du ja immer noch ein Los, da musst du ja immer noch gucken, gegen wen du da triffst und so weiter. Das hat eigentlich alles gepasst und krieg im ersten Kampf da gleich so eine kleine Platzwunde am Kopf und dann nimmt der Ringarzt mich raus. Also eine kleine Cut-Verletzung gehört beim Boxen durchaus mal dazu. Aber da war mein Traum innerhalb von einer Minute nach Punkten in Führung liegend ausgeträumt. Da brichst du natürlich erstmal, ne, wenn du ein halbes Jahr lang nur dafür trainierst. Aber am Ende sind das auch wieder Niederlagen, wo du sagst, okay, welche Option hast du? Mach das Beste draus. War jetzt nicht so schlimm, hatte dann noch 10 Tage in Bangkok, konnte ein bisschen Sightseeing machen. Also, aber es war natürlich, das war damals natürlich nicht mein Anspruch. Ich wollte da unbedingt irgendwie Edelmetall holen. War eine sehr, sehr schlagstarke Truppe, sind wir wieder im Thema Umfeld. Wir hatten Martin Dresen aus Schwerin war noch mit dabei, der hat Bronze geholt dort. Insgesamt 5 Medaillen bei der Weltmeisterschaft. Wir waren echt ein tolles Team, wirklich auch als Team dort stark gewesen. Und da hätte ich gerne auch eine Medaille mitgehabt. Am Ende ist es anders gekommen und da musst du halt weitermachen. Da darf die Welt nicht zusammenbrechen.
Ich muss mal einhaken.
Hak mal ein.
Zum Thema Niederlagen und wir zählen die Tore nicht mehr. Also erstmal, beim Boxen wird es sicherlich ja auch so sein, es wird immer einen Gewinner und einen Verlierer geben bei so einem Boxkampf.
Es gibt auch mal Unentschieden, oder nicht?
Gibt's auch.
Oder unentschieden, selten, aber nach Punkten, genauso. Und beim Fußball ist es nach wie vor auch ja mit den neuen Trainingsansätzen, neuen Spielansätzen so, dass die Kinder Tore schießen und dass es eine Seite gibt, die mehr Tore geschossen hat als die andere und dass es den einen Spieler gibt, der 5 Tore schießt und den anderen, der nur 1 schießt. Ich erlebe das gerade selber in 2 Mannschaften. Das heißt, mein Kleinster, der ist 7, der spielt beim FCM und wir selber trainieren die G-Jugend beim Neumüller SV. Also wir selber, ist aktuell meine Frau und ich. Und dort arbeiten wir so gut, wie es geht, mit unserem Kenntnisstand nach der Trainingsphilosophie Deutschland, von wo wir ja auch bei dem Hannes Wolf waren, Podcast. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir auf Turniere sind, ja, da gibt es teilweise noch Turniere, wo Tabellen noch geführt werden. Es gibt aber auch Turniere, wo gar keine Tabellen mehr geführt werden. Was ganz oft gar nicht, oder eigentlich, was ich jetzt die ganze Saison erlebt habe, was gar nicht mehr gemacht wird, ist dieses Tore zählen. Also es wird schon gezählt, wer hat das Spiel gewonnen, wer hat es verloren. Aber es wird nicht mehr gezählt, hat er jetzt, ne, es gibt ja dann Mannschaften, die dann überdimensional gut sind, die machen dann 8 Dinger. So. Und dann hast du keine Tabelle mehr, wo dann irgendwie eine Mannschaft ist mit einem Torverhältnis 1:47 oder so. Weil das wird eben nicht mehr gezählt. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass die Kinder das Verlieren nicht lernen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt bei unserer G-Jugend, haben wir jetzt ein Jahr gearbeitet, um wirklich das so hinzubekommen, dass die Kinder verlieren, so lernen und verstehen, dass sie schon merken, sie haben das Spiel verloren, aber dass es ihnen hinterher nichts ausmacht. Die wollen sofort ins nächste spielen, die wollen sofort ins nächste Turnier, die wollen sofort alle spielen. Und der Sinn dahinter ist, dass der Trainer auch nicht mehr so diesen Druck hat, nur die guten Spieler spielen zu lassen. Und die, die vielleicht technisch oder die noch nicht so lange, manchmal hat es ja gar nichts mit Technik oder Talent zu tun, sondern manche Kinder spielen halt schon mit 4, vielleicht mit einem älteren Bruder, der 8 war. Die sind natürlich dann mit 6 deutlich besser als das Kind, was mit 6 zum ersten Mal in den Fußballverein kommt. So. Und damit diese dann aber eben nicht mehr auf der Bank sitzen und da frieren, sondern alle spielen, baut man dort die Systematik ein bisschen um. Und ich glaube, dass das für viele, die ganz lange auch, so wie du jetzt auch im Leistungssport aktiv sind, erstmal schwierig ist, weil das, was von außen wahrnehmbar ist, wirkt ein bisschen so. Ah, wir brauchen keine Tabellen mehr. Das heißt, wir haben diesen Leistungsvergleich gar nicht. Wir zählen die Tore nicht. Ja, das heißt, Tore spielen auch keine Rolle mehr. Aber es stimmt nicht. Die Kinder wissen schon ganz genau, ah, das Spiel haben wir 4-0 verloren und das Spiel haben wir 1-0 gewonnen. Das wissen die. Mein Kleinster weiß noch, wie das vor einem halben Jahr war, die Ergebnisse. Aber es gibt hinterher keine Tabellen mehr, wo dann wir Eltern meistens drauf gucken, ja, und sagen, guck mal, wir sind Vorletzter. Nächstes Mal müssen wir uns aber mehr anstrengen. Ja, so. Und dann nehmen die Kinder dann mit in das nächste Mal und sagen, nee, der Hans, der darf heute nicht spielen, weil der kann das noch nicht so gut. Und wir wollen uns ja mehr anstrengen. Wir wollen ja besser werden. So sind die Kinder. Ne? Ja. Die Kinder sind schon hart, auch in den kleinen Jahren.
Aber das ist die Welt, Robert.
Ja, warte, nein. Oder? Nein, das ist... Deswegen hören ja dann viele auch auf mit Fußball und andere Länder, wo das schon anders praktiziert wird, bringen deutlich mehr Talente hervor, weil einfach viel, viel mehr Kinder beim Fußball bleiben. So, und darum geht es ja. Ja, es geht ja darum, dass der Hans auch die Möglichkeit bekommt, die 2 Jahre noch aufzuholen, sich dorthin gehend zu entwickeln. Und wir haben das bei unserer Mannschaft, und das ist interessant, ich habe mit den Eltern das so kommuniziert, habe gesagt, wenn wir gewinnen oder verlieren, ja, egal was, also gut oder schlecht, versucht bitte auf dem Turniertag und auch auf dem Weg nach Hause so wenig Bewertung wie möglich da reinzugeben. Ja, das Kind bewertet das schon selbst. Wir brauchen nicht von außen noch sagen, das war jetzt so kacke, wir haben nur einen Punkt oder juhu, wir haben den ersten Platz geschafft. So, wir freuen uns natürlich, wenn wir Spiele gewinnen. Wir freuen uns auch, wenn wir, aber dann ist vorbei. Wir sagen dann nicht hier, guck mal nochmal, die ganze Woche gucken wir uns die Tabelle an und guck mal, jetzt ist das super. Ja, weil das Kind, da geht das ja dann auf diese Identifikationsebene. Das sagt, nur wenn ich auf Platz 1 bin, bin ich ein guter Fußballspieler. Na, und das stimmt nicht. Auch ein Fußballspieler, der immer wieder hingeht und weitermacht und das nächste Spiel spielt, obwohl er verloren hat, ist ein guter Fußballspieler. Und darum geht das, so ein bisschen dieses Bewertungssystem in diesen frühen Jahren rauszunehmen. Ja, dass die Kinder das schon selbst bewerten, auch schon selbst diese Emotionen lernen und so. Aber wir nicht noch von außen extra Bewertung drauf geben. Und das Interessante ist, ich habe es jetzt beobachtet ein Jahr, dass die Kinder anfangen, nicht mehr zu weinen, wenn das Spiel verloren geht, ja, sondern sie wollen das nächste Spiel spielen. Sagen, oh, sind auch so ein bisschen, ne? Man sieht es im Gesicht, die freuen sich jetzt nicht, oh, wir haben verloren. So, es ist ihnen nicht egal, aber sie kriegen diesen emotionalen Ausbruch nicht mehr. Während ich bei anderen Mannschaften beobachte, wo dann auch die Trainer an der Seite stehen und peitschen, dass da halt wirklich geweint wird, wenn das Spiel verloren wird. Warum soll das Kind 6 Jahre alt, das braucht doch nicht weinen, weil das Spiel verloren wird. Das soll sich aufs
Nächste. Wir ruscheln hier aber das, schon beide auf den Stuhl.
Ich bin ganz bei dir. Du bist natürlich auch in der Altersklasse, wo die sowieso noch sehr emotional geprägt sind. Das ist natürlich, wenn du das nachher mit 10, 11, 12 Jährigen machst, dann können die das schon ein bisschen besser auch
einbringen. Als du gegen Felix Sturm verloren hast.
Oh. So, ja.
Hättest du da nicht auch gerne geheult?
Na, habe ich.
So, also ich finde.
Ja, Moment.
Ich finde das völlig okay, nach einer Niederlage auch zu heulen, weil ich mich ärgere. In dem Bewusstsein, ich habe das Beste gegeben und es hat nicht gereicht. Dann ist es okay, zu heulen und diesen Moment so mitzunehmen und nicht zu sagen, ja, eigentlich ist egal. Nee. Kommt ja eh der nächste Kampf, dann mein.
Nein, egal sagen sie ja nicht. Sie sagen nicht, ist egal.
Ich jetzt als Außenstehender.
Sondern es entsteht kein Druck von außen. So. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn das Kind meistens, nicht immer, es gibt auch Kinder, die weinen trotzdem noch. So, ne? Das will ich jetzt nicht sagen. Aber meistens, das ist Beobachtung, ich beobachte das jetzt ja noch nicht so lang, aber das, was passiert, ist die Reaktion des Trainers und die Reaktion der Eltern. Ja, das ist ja Spiel ist zu Ende, die Kinder gehen zu ihren Eltern, dann wird da getuschelt, tuschel, und du musst mal das besser machen und das und das und das. So, dadurch entsteht ein künstlicher Druck auf das 6-7-jährige Kind, der nicht sein darf. Das Kind soll frei spielen. So. Und
aber im Vereinssport, Robert?
Ja, natürlich. In dem Alter auf jeden Fall.
Ich will nur sehr kontraproduktiv.
Wir haben es ja hier das Beispiel gehört.
Aber
dadurch haben wir einen Fußballer, jetzt wieder zurück bei den alten Herren, aber dadurch hat sich jemand entschieden, aufzuhören mit Fußball. Gute Boxkarriere gemacht, alles gut. Ja? Aber wäre doch auch schön gewesen, wenn er gesagt hätte, ich komme da zum Fußballverein und darf spielen. Ne? In der heutigen Spielform gibt es das ja nicht mehr. Soll es nicht mehr geben, dass es eine Bank gibt, wo ein Kind sitzt und friert. Wir haben im besten Fall 2 Felder. Auf den einen wird 5+1 gespielt, auf dem anderen 3-3, sodass alle in Bewegung sind. Ja, und da gibt es diese Erfahrung nicht mehr. Ich habe auf der Bank gesessen und gefroren als 7-jähriges Kind.
Da gehe ich auch voll mit, auch mit dieser Trainingsphilosophie Deutschland. Von daher sollten wir das nicht übereinander legen. Ich glaube, das Ergebnisthema ist nicht unbedingt ein Thema Trainingsphilosophie Deutschland. So, das ist richtig, wie sie es machen, dass die Kinder mehr Spielzeit haben, dass keiner auf der Bank sitzt und so weiter, sodass du sagst, auch kleinere Spielformen, damit alle, bin ich mit fein. Aber wenn du dich dazu entscheidest, weg von der Bolzplatzwiese in den Verein zu gehen, dann entscheidest du dich für, ich messe mich mit anderen Menschen.
Nicht mit 7 Jahren.
Weiß ich nicht.
Du kannst so eine Entscheidung nicht. Du bist ein Kind. Du bist 7 Jahre.
Die sind ja nicht dumm mit 7.
Nein, aber du kannst nicht entscheiden, ich bin jetzt Leistungssportler.
Ich bin noch nicht beim Leistungssport. Ich bin dabei, wenn ich weggehe vom Bolzen mit meinen Jungs auf der Wiese in den Verein, weiß ich, die nehmen am Spielbetrieb teil. Und wenn ich einen Spielbetrieb habe, muss der bewertet werden. In meiner Welt. Entschuldigung, nur wirklich in meiner Wahrnehmung, dann muss der bewertet werden. Ansonsten kann ich auf der Bolzplatzwiese bleiben. So.
Ich tue mich schwer, das zu kommentieren, weil ich deinen Ansatz total verstehe, aber auch, da ich eben vielleicht auch stumpf durch den Leistungssport geworden bin. Leistung erfordert einfach auch mal Verzicht, das erfordert mehr, das erfordert gerade mit kritischen Situationen umgehen zu können. Und die müssen sie mit 6, 7, lass die Kinder spielen, die sollen Spaß haben, unbedingt. Aber warum soll man nicht die Tore zählen? Und warum soll man dann nicht sagen, pass auf, wir haben heute einfach zu viele Dinge kassiert. Lass uns doch mal was anderes machen. Das verstehen doch 6, 7-Jährige auch schon. Ich verstehe deinen Ansatz total, aber ich bin auch immer noch der Meinung, normalerweise lernst du ja auch hauptsächlich durch Misserfolge, durch Fehler, durch Rückschläge. Das sind doch die prägenden Erlebnisse. Und wenn du sagst, der eine oder andere heult immer noch, vielleicht sind ja das genau die, die sagen, ich heule, weil mich das so sehr ärgert, dass ich hier verloren habe und ich möchte besser werden. Gewagte Theorie, ich sage, wenn die jetzt weinen, weil sie verloren haben und weil sie das alles so dramatisch finden, wird das auch für diese Kinder ein ganz, ganz, ganz langer Weg in die Spitze. Da gehört ja eine gewisse Persönlichkeit auch dazu.
Also, wenn das, nicht falsch verstehen, wenn das Kind aus sich heraus den Ehrgeiz hat und sagt, ich bin jetzt traurig, weil wir verloren haben. Alles gut. Wein. Ja, heul so viel du willst. Aber ich sage euch, sicher, 80% der Kinder weinen, weil sie Mama oder Papa oder den Trainer enttäuscht haben. Weil sie das, weißt du? Oh, so, und das, ja, das ist so.
Ja.
Und Mama und Papa und auch der Trainer, die geben dem Kind das rein ins System. Und das schafft dann eigentlich das Gegenteil, was wir erreichen wollen, dass das Kind gestärkt aus dieser Zeit herauskommt. Na, so. Und das ist ja im Breitensport, gerade da, wo wir uns bewegen, ist es ja unsere Hauptaufgabe, die Kinder und Jugendlichen aus dieser Zeit als stärkere Persönlichkeiten herauszuführen, ja, damit sie für ihr Leben, für ihr Berufsleben, Privatleben, diese ganzen Dinge, die sie dort erlebt haben und gelernt haben, dass sie die mitnehmen können, ja, und dass es sie stärker macht dann für die Zeit. Ein paar Prozent werden Leistungssport machen, werden Leistungssportler werden, werden Weltmeister werden, ja, aber es ist nur ein kleiner Prozentsatz. So, der große Prozentsatz wird das alles nicht. Und die sollen doch gestärkt aus dieser Zeit herauskommen. Und das wird nicht passieren, wenn wir mit 6, 7 Jahren schon dafür sorgen, dass das Kind eine Ablehnung von Mama, Papa und dem Trainer erfährt, nur weil die Performance dann an dem Tag nicht gestimmt hat. Und darum geht es mir. Und da bei diesen Tabellen passiert nämlich Folgendes. Wir sind ja alle ehrgeizig, ich auch. Ja, so. Ich möchte auch gewinnen. Ich möchte auch, dass unsere Jungs oben stehen. Und jetzt haben wir vielleicht die Situation, wir führen schon 5-0. Ja, wir führen schon 5-0 und könnten jetzt 3, 4 Kinder spielen lassen, die jetzt eben noch nicht so viel gespielt haben im Turnier. Jetzt machen wir das aber nicht, weil die Tordifferenz zählt auch noch. Und wenn wir jetzt zwei Dinger kriegen, dann passt die Tordifferenz nicht mehr und wir sind dann Zweiter. Und das bringt Trainer dann dazu, ganz normal, ja. Trainerinnen und Trainer dazu, die Kinder dann trotzdem nicht spielen zu lassen, obwohl es schon 5-0 steht. Und diese Überlegung soll gar nicht mehr da sein, weil der Trainer weiß, ja, Tordifferenz bringt uns eh nichts, weil das wird nicht gezählt. Am Ende, wenn es unentschieden ausgeht, spielen die Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer gewonnen hat, hat dann gewonnen.
Das, stell dir das vor, Speaker. Du hättest im Kampf, nach dem Kampf gestanden und.
Und jetzt pass auf, jetzt pass auf. Und ich war auf diesen Landes. Man muss ja dazu auch sagen, wir haben schon viel über den Landesfußballbund gesprochen. Und das machen sie wirklich exzellent gerade. Ja, das heißt, sie haben, ich glaube, wir waren auf 2 Turnieren oder 3 Turnieren, die der Landesfußballbund organisiert hat. Bei UPAL war das großes Feld, 10 Spielfelder, 3 gegen 3. Dann gab es unten nochmal ein zweites Feld, da haben die 4+1 gespielt. Und da war es so, ne, du Gewinner geht ein Feld hoch, Verlierer geht ein Feld runter. So war es dann ziemlich schnell durchgemischt, dass die Starken mit den Starken gespielt haben, die Schwächeren mit den Schwächeren. Und wenn einer unentschieden war, haben die Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und wirklich alle Trainer, was? Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, so. Und jetzt, als ich dann beim dritten Mal da war, war es schon so, dass eigentlich noch ein Trainer, der jetzt neu da war, gefragt hat, wie, Schnick, Schnack, Schnuck. Und für alle war schon so, ja geil, Schnick, Schnack, Schnuck, da freuen sich die Kinder immer am meisten, wenn es am Ende noch Schnick, Schnack, Schnuck gespielt wird. So, aber das sind halt einfach Dinge, die dann dort notwendig sind, um diese kindliche Leichtigkeit da drin zu halten. Und natürlich, irgendwann gibt es eine andere Altersklasse, Steppo, oder wenn du dann natürlich da 13, 12, 13, 14-jährige Jungs und Mädchen hast, dann kannst du auch schon andere Sachen erwarten, ja, und dann zählen auch vielleicht die Tore dann, ne, so. Aber in diesem Kleinkindbereich, und ich sag mal 6, 7, 8 Jahre, ja, vielleicht sogar auch noch bis 9, ist das aus meiner Wahrnehmung jetzt und auch aus der Beobachtung einfach sehr, sehr förderlich, dass so viele Kinder wie möglich dann eben im Sport bleiben und nicht aufhören, weil sie frierend auf der Bank sitzen.
Dann kommen sie aber zu Steppo und sagen, hier wird aber noch nie gezählt. Und dann
zählt Steppo auf einmal. Zählt Steppo auf und soll ich dir was sagen? Lifehack für alle Trainer draußen, die Tore zählen wollen, ist einfach, zähl die Tore und in einem Turnier machst du dann die Rangliste anhand des direkten Vergleiches. Also du kannst ja 2 Übermannschaften haben, die eine gewinnt gegen die schlechteste Mannschaft 10-0, die andere nur 3-0. In deinem Beispiel wäre es dann so, dass vielleicht sogar die nur 3-0 gewonnen, nee, die 10-0 gewonnen hat, Turniersieger wird, weil sie mehr Tore gegen den Schlechteren erzielt hat. Wenn jetzt aber diese Mannschaft mit der schlechteren Tordifferenz gegen die mit der besseren Tordifferenz gewonnen hat,
fertig,
dann ist das Thema durch. Ja. Also mach doch, zähl alle Tore und setze dann einfach den Haken Sortierung nach direktem Vergleich vor Tordifferenz. Und schon sind doch alle irgendwie befriedigt. Und
ja,
es ist doch,
es ist ja
wir müssen doch, ich werde da, glaube ich, fast politisch draus. Wir verfallen ja immer mehr darin, dass wir unsere Minderheiten hervorheben. Alle Minderheiten, die es gibt, sind die, die den größten Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Mein Eindruck, ja. Und jetzt wollen wir Rücksicht nehmen auf diejenigen, die verlieren, damit die nicht traurig sind, damit sie nicht weinen, weil sie so viele Tore gekriegt haben. Deswegen zählen wir die Tore nicht mehr. Wer spricht denn aber über die, die sich darüber freuen, für die das ein Leistungsgedanke ist, die ein Turnier mit jedem Spiel mit 10-0 gewinnen? Warum bestrafen wir die und zählen jetzt keine Tore mehr und sagen, wir sind alle gleich, wir haben alle nur 1-0 gewonnen, verloren? Nee, wo ist denn da der Input von denen? Wenn er sagt, ja, eigentlich bin ich genauso wie die Wurst, die da hinten 20 Dinger gekriegt hat. Bitte, also belohn doch die, die Leistung erbringen, die Leistung und pack die anderen an die Eier und sag, wenn du besser werden willst und nicht 20 Dinger kriegen willst, dann musst du verdammt nochmal mehr machen. Und nicht runtergehen, heulen, das Leben ist scheiße und Mama, wir haben die Tore jetzt aber nicht gezählt. Ne? Nee, ist super, geh zum nächsten Spiel. Oh, da krieg ich Krawatte. Das ist so.
Merkt man.
Genau. Großes Feld.
Sehr, sehr altersklassenabhängig. Also wirklich mit 6, 7,
mit
da brauchst du so viel Fingerspitzengefühl. Ne? Das sind ja... Die sind ja teilweise noch selber so aufgeregt, die sind ja noch gar nicht in der Lage, überhaupt so Ergebnisse zu sortieren. Aber ranführen muss man sie. Wir kommen nicht drum rum, irgendwie auch. Ich glaube, das ist doch so evolutionsbedingt, dass der Mensch sich immer vergleichen möchte. Der möchte besser werden, der möchte stärker werden, der möchte schneller werden. Wir waren jetzt relativ viel beim Fußball. Was ist mit dem Laufen oder auch mit anderen Sportarten? da gibt es eben mal schnellere und dann gibt es auch welche, die langsamer sind. Deswegen muss man den langsamen Kindern nicht sagen, ey, du bist einfach zu langsam oder du bist weniger wert, um Gottes Willen. Aber dann sind sie vielleicht auch nicht unbedingt für den Leistungssport geeignet. Dann sind es tolle Sportler, die sollen ihren Körper gesund halten, sollen Sport treiben im Verein, in dem, wo sie eben gut sind und sollen sich vielleicht auch anderen Interessen widmen. Wir müssen ja nicht alle zu Sportlern machen. Wir haben so viele Talente auf allen Ebenen.
Stell dir vor, ne? Du machst im Marathon und sagst auf einmal, die Zeit, die blenden wir aus. Also wichtig ist, dass alle angekommen sind und teilgenommen haben. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Und du hast selber gesagt, wir bereiten die Kinder aufs Leben vor. Und du wirst, Entschuldigung, draußen gefickt im Leben. Jeden Tag. Also bereite sie auch in ihrer Freizeit schon darauf vor. Also es gibt Rückschläge, immer und immer. Und so wie wir sitzen wissen, können wir wahrscheinlich 10 Rückschläge aufzählen. Egal ob im Sport, im Beruf oder privat, es gibt Rückschläge. Und dann ist auch der Sport, die Aufgabe eines Sports, damit umgehen zu lernen, in meinen Augen. Vielleicht, ich bin da bei euch, nicht mit 6, 7 in der völligen Härte. Aber mit 8?
Naja, irgendwann kommt es so oder so. Das Leben, so wie du sagst, das Leben ist manchmal erbarmungslos, ob man will oder nicht.
Und dann ist, so drückt man das vernünftig aus. Das Leben ist erbarmungslos.
Manchmal, ja. Ne? Du kannst nicht alles kontrollieren, du kannst nicht alles steuern und dementsprechend gibt es auch mal harte Zeiten und diese harten Zeiten. Ich frage mich gerade, wie kann man das denn anders lernen oder vermittelt bekommen, wenn nicht durch Niederlagen im Sport?
Ja, also harte Zeiten, ne? Gutes Thema. Auch das habe ich bei den Kindern beobachtet. Man muss dazu sagen, ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren und mit den Kleinen seit einem Dreivierteljahr. So. Und was sind harte Zeiten? Für mich sind harte Zeiten, wenn es in Strömen regnet, ja, und wir haben irgendwie gefühlte 1 Grad und spielen jetzt halt eben 5x10 Minuten. Und dann gegen eine deutlich stärkere Mannschaft. So, haben wir gerade gehabt, vor ein paar Wochen, haben wir auch mit Absicht so organisiert. Ja, unsere Kinder hatten ein Spiel gegen eine Mannschaft, da war es für sie einfach zu leicht. Da haben sie einfach sehr, sehr viele Tore gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, wir müssen nächste Saison uns auch irgendwo einordnen, leistungstechnisch, wo wollen wir hin, welche Liga. Also spielen wir mal gegen die stärksten aus Schwerin. So. Und dazu hat es dann in Strömen geregnet. Ja, so. Und natürlich haben sie dann viele, viele Gegentore gekriegt, haben auch selber 1, 2 Tore gemacht, aber es war nicht so oft, sag ich mal. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben immer weitergemacht. Also es hat kein einziges Kind abgebrochen, aufgehört, ist weggegangen. Und warum? Weil sie sehr stabil sind, weil wir stabil durch diese G-Jugend-Saison gegangen sind, weil sie alles erlebt haben auch. Sie haben erlebt, hoch zu verlieren, sie haben auch schon erlebt, hoch zu gewinnen, ja. Aber sie sind extrem stabil und ein wichtiger Faktor dafür war, dass wir, auch wenn es nicht so gut gelaufen ist, nicht so viel Bewertung von außen reingeben, sondern einfach weitermachen, mit den Kindern weiter trainieren und dafür sorgen, dass sie wirklich mit einer guten Energie, mit Spaß, mit Freude, darum geht es ja erstmal in dieser jungen Altersgruppe, ja, du brauchst Spaß, Freude. So, und musst auch schon Disziplin mit reinkriegen, klar, ne, so. Aber Disziplin wird nachher, wenn sie älter werden, wird es immer wichtiger und bei der D-Jugend haben wir Spaß, Freude, Disziplin und Teamgeist, diese 4 Faktoren, die es braucht. Damit muss ich jetzt aber noch nicht beim 6-Jährigen anbringen, der weiß gar nicht, was ein Team ist, der kann sowas gar nicht gucken, der sieht sich und seine Füße und einen Ball und da sieht er vielleicht noch einen Kumpel und den haue ich jetzt mal rein oder nicht. So. Aber mal, wie war es bei dir dann gewesen? Also du bist ja vom Fußball dann zum Boxen gekommen. Ab wann wurde das professionell und ab wann hast du das erste Mal so richtig Pau auf die Nase bekommen?
Also auf die Nase gibt es regelmäßig, also gerade auch in den ersten Kämpfen, ne? Da stimmt dann vieles noch nicht. Aber um nochmal vielleicht zurückzukommen auf das Bewerten, ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort auch und das, was du meinst. Man darf nicht bewerten. Man kann aber analysieren und man kann auch sagen, das und das ist möglicherweise der Grund dazu. Man muss ja nicht sagen, das war gut oder das war schlecht. Das bricht so eine kleinen Kinder natürlich, da bin ich total bei dir. Aber eine vernünftige Analyse und mal zu sagen, wir könnten ein bisschen mehr laufen, wir könnten hinten geschlossener stehen, wenn wir jetzt beim Fußball sind. Oder naja, um zurückzukommen auf die harten Zeiten, auf die man dann vorbereitet wurde. Harte Zeiten waren für mich, da hattest du das Beispiel mit deinen mit deiner Fußballmannschaft, mit deinen Kiddies. Das war nachher, als ich dann mit 12 aufs Internat, neue Schule, neue Umgebung, Training, neue Lehrer, da kommst du auch nicht mit jedem klar. Wettkämpfe, Niederlagen, schlechte Noten, Nachhilfeunterricht teilweise in der 0. Stunde, wo dir der Kopf einfach hier oben stand und wo du gesagt hast, okay, irgendwie muss man da jetzt durch. Und das waren für mich so harte Zeiten, aber auch, und da kommen wir wieder zurück auf den Anfang, ein Umfeld, die alle mitgezogen hatten. Ich hatte tierisch Heimweh, ich hatte eine ganz tolle Erzieherin, einen ganz tollen Erzieher, die auch mal gesagt haben, komm mal her, Sebastian, weil ich das erste halbe Jahr hier habe ich ja durchgeheult. Ich wollte unbedingt wieder nach Hause. Ne? Also Heimweh ist schon, war da schon ein Bestandteil. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, in dem Umfeld aufgefangen worden, die schlechten Noten, da haben sich die Lehrerinnen und Lehrer drum gekümmert, Nachhilfe. Teilweise in der 0. Stunde haben wir gesessen, also um 6.30 Uhr Lehrerinnen gehabt, die sich mit uns um 6.30 Uhr auch hingesetzt haben in der Schule. Das Sportliche, das lief soweit immer, aber wie gesagt, der Rahmen, in dem so eine Leistung entstehen kann, da gehören eben ganz viele Protagonisten zu und ein tolles Umfeld. Und das ist das, glaube ich, was die Kinder brauchen. Und das brauchen sie logischerweise auch total altersangepasst. Du arbeitest mit den 6- bis 9-Jährigen, die fässt du doch ganz anders an, als wenn sie nachher zu Steppo kommen. Der macht ja gleich Lack. Aber das wollen die Kinder ja dann auch.
Ja, hast du in der Zeit, weil ich würde sagen, mit Sport hast du dann angefangen zur Wendezeit, muss es ja, bis 82er Jahre. Also
93 ging es los.
Und dann war die Welt ja eh im Wandel.
Mhm.
Und ich glaube, jeder sagt hier in der DDR, da war der Sport stand an oberster und jeder hat und so. Hast du in dieser Phase den Wandel schon mitbekommen, was da aus dem Westen wie Methoden etc. rüberschwappen oder sowas?
Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten die gleichen Erzieherinnen und Erzieher im Internat. Wir hatten die Sportler, die oftmals schon zur DDR-Zeit noch eingeschult wurden. Und das ganze System hat sich auch irgendwie ganz anders getragen. Also erstmal waren alle da leistungsorientiert. Die Erzieherinnen und Erzieher hatten einen entspannteren Job, weil die Sportler sich gegenseitig erzogen haben. Die älteren Sportler haben die jüngeren erzogen. Das war normal, dass gegrüßt wurde. Wenn man als 6., 7., 8. Klasse einen Abiturienten nicht gegrüßt hat, dann haben die gesagt, was ist los mit dir?
Geil.
Genau, und da gab es auch mal, oder wenn mal gepetzt wurde, dann wurde auch mal einer nachts abgeholt und unter die kalte Dusche gestellt. Das sind alles Sachen, okay, das hast du einmal gemacht und nie wieder. Ne? Und dementsprechend,
heute undenkbar,
ja. Aber geschadet hat es auch nicht. Und eins kommt noch dazu, also zumindest kann ich das von dem Jahrgang, wir hatten damals, glaube ich, 20 Einschulungen, 94, 20 Boxer alleine. Die sind alle was geworden. Wir haben vor kurzem ein Treffen gehabt und jeder ist so seinen Weg gegangen durch die schwierigen Zeiten. Ne? Da ist nicht jeder ist ein toller Boxer geworden, aber alle haben was fürs Leben mitgenommen. Diese Zeiten, die prägen dich und diese Härte teilweise auch. Ne? Wenn du den Weg gehst, dann weißt du auch irgendwo, was du geleistet hast. Und auch wenn es am Ende nicht der Weltmeistertitel war oder die Olympiamedaille, du gehst einen harten Weg, der dich prägt und du bist auf Rückschläge und harte Zeiten besser vorbereitet. Und das ist ja das, was wir unseren Kindern auch unbedingt mitgeben wollen. Und das schaffen wir nicht in der Trainingshalle, das schaffen wir nicht auf dem Fußballplatz, nicht in der Boxhalle und nicht beim Handball. In erster Linie sind da auch die Eltern doch in der Pflicht. Die Eltern müssen doch erstmal den Rahmen schaffen, um den Kindern zu sagen, egal ob Erfolg oder Misserfolg, das hier ist dein konstanter, dein sicherer Raum. Und hier können wir vernünftig die Sachen auch aufbröseln, auseinandernehmen und gucken, warum hat es jetzt gut geklappt, warum hat es jetzt nicht so gut geklappt. Da bin ich der Meinung, dass die Eltern vielleicht auch da so ein bisschen mal genauso gefragt sind, auch mal ein bisschen in die Härte zu kommen und mal zu sagen, du pass auf, dann musst du halt auch mal mehr machen. Und was ich eben oft erlebt habe, auch so als Trainer war, naja, wenn die dann so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt haben, dann waren die Eltern auch gleich so das Riesentalent, das Supertalent, das kennt ihr vielleicht beim Fußball auch, wenn da einige besonders talentiert sind. Wo ich sage, eigentlich ist es doch erstmal Aufgabe der Eltern, die Kinder schön auf dem Boden zu halten, die müssen sich doch entwickeln. Wir hatten bei uns leider auch mit schwierigen Weggängen zu tun in der Spitze im Leistungssport. Wir hatten unglaublich tolle Talente, die meiner Meinung nach aber auch viel zu früh dann zu den Profis gegangen sind. Dann kamen Manager daher, die gesagt haben, du pass auf, du machst richtig Kohle und Profi und weiß nicht, vielleicht kann man das vergleichen, ihr könnt mich auch abholen, aber wenn ich jetzt beim Fußball bis zur U17 top bin oder vielleicht bis zur U19, dann lasse ich einen Altersbereich aus, einen Entwicklungsbereich, dann komme ich oben in der Elite wahrscheinlich gar nicht mehr an, weil ich glaube, jeder Bereich ist wichtig. Und die sind teilweise mit 17, 18 zu den Profis gegangen, hätten aber noch eine ganze Zeit auch im olympischen Boxen erstmal ihre Erfahrungen machen müssen. Wie ist es überhaupt, sich mit Männern zu hauen? Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du im Jugendboxen unterwegs bist, ne? Und dann fehlen dir solche Leute am Ende. Jugend-Olympiasieger, Vize-Europameister, die weggegangen sind. Und
Wir haben ein ähnliches Beispiel gerade. Ja, wir haben Spieler, zwei theoretisch sogar, die im Kreis gespielt haben und jetzt weggescoutet wurden. Sind 13, 14 in dem Alter. Und dann gleich zwei Ligen überspringen. Ich mach's mal anhand der Ligen, die zu einem, ich nenne es auch mal Nachwuchsleistungszentrum gehen, nicht zu der Top-Elite, aber zumindest zu einem regionalen Ausbildungsverein, die in dem Moment meine Mannschaft überspringen. Also sie kommen aus Roberts Mannschaft. Der nächste Step in meinen Augen wäre, okay, eine Liga höher, in einem Altersbereich höher, mit mehr Triggerpunkten, als es jetzt hat, aber noch nicht so vielen Triggerpunkten wie er. Das heißt, er wechselt jetzt den Verein in ein Nachwuchsleistungszentrum und für mich als Trainer nicht nachvollziehbar, aber ich sage, nimm diesen Zwischenschritt mit und wenn dieser Zwischenschritt nur ein Jahr ist für die Entwicklung, aber es kommt nicht gleich die Hau-drauf-Glocke, so, du wirst nicht sofort wie ist da deine Einschätzung? Also ist es eher so, dass du sagst, streb so bald wie möglich nach dem Bestmöglichen oder wähle durchaus mal einen Zwischenschritt, weil das habe ich zumindest eben so rausgehört, als du sagst, nee, geh nicht gleich mit 18 zu den Profis, sondern nimm die U19 oder U21 noch mit. Ist das vergleichbar oder würdest du, ist wahrscheinlich auch immer wieder individuell von den Spielern so, ne? Aber
du hast ja auch vereinzelt ein paar ganz, ganz junge Top-Spieler, ne? So wie den Jamal oder der bei Bayern jetzt da ordentlich,
Bernhard Karl,
genau, ordentlich rumwirbelt. Aber das sind eben Ausnahmen. Und ich glaube, dass alles auch so seine Zeit braucht. Und im Boxen oder gerade im Kampfsport wahrscheinlich noch eher als im Spielsport, weil du immer wieder Leute hast, die dich da mitnehmen im Ring. Da ist das schon ein Unterschied, ob du mit 18 gegen einen Boxer, der 27 ist und 50, 60, 80, 100 Kämpfe mehr auf dem Buckel hat. Ne? Das sind so Sachen, da musst du langsam reingeführt werden. Und dann auch noch gewichtsklassenabhängig. In den kleinen Gewichtsklassen mag das ja vielleicht noch schneller gehen. Aber wenn du Schwergewichtler hast, die da auf einmal international bei den Männern boxen und da mal richtig krachen gehen, da sind schon einige Karrieren durch einen Schlag tatsächlich beendet worden. Weil du kriegst das aus dem Kopf nachher nicht mehr raus. Ne? Und das sind so Sachen, die muss man vielleicht auch beachten und dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Aber die Zeit, wie wir vorhin gesagt haben, ist ja so schnell. Wir wollen ja jetzt und gleich und viel. Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert Leistungssport nicht. Da muss man einfach langfristig denken.
Was hat das mit dir gemacht? Beim Fußball ist es einfach. Du schießt ein Tor, steht 1-0, fertig. Kriegst vielleicht noch zwei, hast 2-1 verloren, du weißt Bescheid. Wenn beide gleich viele Tore schießen, kriegt jeder einen Punkt, Feuer frei. Wenn wir Tore zählen, Punkte zählen, Tabellen führen. Das ist beim Boxen ja anders. So, entweder haust du ihm klassisch K.O., so, dann weißt du bist jetzt der Sieger. Dann gibt es ja aber Situationen, wo keiner K.O. geht nach 12 Runden und da unten sitzen Schiedsrichter, die entscheiden. Und jetzt gab es ja auch in deiner Karriere so 1, 2, 3 Kämpfe zumindest, wo Schiedsrichterentscheidungen umstritten waren, möchte ich sagen. Sowohl, ich glaube, das eine Mal zumindest zu deinen Gunsten und oder zumindest meine ich das gelesen zu haben, würdest du jetzt bitte. Aber zumindest 1, 2 Mal auch zu Ungunsten von dir. Ja. Was macht das mit dir, wenn du weißt, ey, alle in der Halle haben das gesehen, ich war der Bessere, ich habe eine höhere Trefferzahl, ich habe alles, worauf es ankommt und trotzdem sitzen da drei, die sagen, nee, Spiggy, heute habe ich keine Rose für dich, das reicht nicht, der Weltmeistertitel oder worum geht an den anderen.
Ja.
Wie hilflos fühlt man sich? Fühlt man sich hilflos? Das ist schon, ich habe ja, die Antwort schon in die Frage gesteckt wieder, ne? Aber
am Ende bist du es ja, ne? Du musst damit umgehen und das am Ende so akzeptieren, wie es ist. Und es ist ja, Boxen ist ja nicht die einzige Sportart, die so ein bisschen, was das angeht, auch in Verruf kommt, ne? Eigentlich war so der Schlüsselmoment war der Kampf in Los Angeles. Das war schon ein krasses Ding. Die haben da die Statistiken auch eingeblendet. Mhm. Ich habe den 3-mal so oft getroffen und am Ende wird es halt eine Split-Decision gegen mich. Andererseits war es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich im Unterbewusstsein damit schon abgefunden hat, weil man wusste, okay, ich muss den wahrscheinlich K.O. schlagen. Ein faires Urteil kann ich hier möglicherweise nicht erwarten. Ist halt, kommt immer wieder vor. Wir hatten es jetzt am Wochenende gerade, da hat der Usyk geboxt gegen einen ganz großen Kickbox-Weltmeister, Verhoeven, Holländer. Und überraschenderweise ist der Verhoeven besser gewesen. 11 Runden lang, da war es relativ, also der war knapp vorne und auf einmal wird er getroffen, kommt in Straucheln, ist kurz, also geht einmal kurz zu Boden, wackelt dann nochmal, der Kampf ist, die Runde ist eigentlich vorbei und der Ringrichter bricht den Kampf ab. Wo du sagst, okay, eigentlich wäre der in der Pause gewesen, die eine Minute, der hätte noch fairerweise die eine Minute gehabt, um sich zu erholen und der kriegt eine 12. Runde. Der Kampf ist vorbei und kontrovers, das Internet diskutiert natürlich an der Stelle, alle, jeder gibt da seinen Senf dazu, der hätte sich erholen können. Der Abbruch kam auf jeden Fall zu früh. Dann kommen aber wieder eben die Fragen, warum kam der Abbruch so früh? Warum stand es auf 2 der 3 Punktzettel noch ausgeglichen? Warum schaffen wir es nicht, bei allen technischen Möglichkeiten, die wir auch mittlerweile haben, faire Entscheidungen am Ende zu fällen? Faire Entscheidungen im Sinne des Sports, weil am Ende wird dann wieder diskutiert, vielleicht ist der nächste Kampf auch schon vereinbart. So soll es bei mir, habe ich im Nachhinein erfahren, auch gewesen sein in Amerika, dass der nächste Kampf eigentlich auch schon feststand. Da geht es natürlich auch um Kohle. Ne? Ich hatte eigentlich einen anderen Gegner in Amerika zu boxen. Da hat das Fernsehen gesagt, Speak America, den kennen wir hier gar nicht. Obwohl ich eigentlich bis dahin eine makellose Bilanz hatte von 30 Kämpfen. Da haben die gesagt, ist hier nicht interessant. Wir holen hier einen, der in Amerika interessant ist. Wir brauchen Einschaltquote. Und das ist leider auch, gerade im Profigeschäft, gehört zur Wahrheit mit dazu.
Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn wir das überspitzen, sagst du so, ich bin der beste Boxer der Welt. So machen wir es mal ganz platt. Und dann wirst du wieder vom Leben, wie hast du es vorhin benannt, hart bestraft oder irgendwie sowas, ne? Weil da irgendwelche Strippenzieher, nennen wir sie mal, oder wie auch immer, deine Karriere in der Hand haben. Obwohl du sagst, und alle eigentlich oder viele, der meint, das ist der Beste da unten. Das ist ja Wahnsinn.
Du darfst dann keinen Spielraum lassen. Es gibt ja die absoluten Megastars, die ihre Kämpfe einfach auch gewinnen, weil sie, und das ist, glaube ich, in jeder Sportart so, nochmal um 5% besser sind als andere. Aber so wie du da die Möglichkeit hast und da irgendwie Luft rankommt, dass da gemacht oder gemauschelt werden kann, dann wird es auch oftmals so. Also nicht oftmals, ich weiß es nicht. Es war eben sehr, sehr kontrovers, das Urteil, wenn man die Statistiken sieht. Aber das hat es im Boxen immer gegeben, das hat es in anderen Sportarten immer gegeben, das wird es auch immer wieder geben. Vielleicht macht das, ist es auch ein Teil, der den Sport ausmacht. Aber es schafft halt immer auch immer wieder Diskussionen. Und am Ende spielt ja der Protagonist, ob es am Ende ein Spieler oder ein Boxer, ein Kämpfer ist, der da um seinen Erfolg gebracht wird, spielt ja da gar keine Rolle. Und das ist eigentlich so das Traurige daran. Und wie viele Entscheidungen werden so gefällt in allen möglichen Sportarten, wo Leute quasi gebrochen rausgehen. Aber das kriegt ja der Zuschauer am Ende gar nicht wirklich mit. So, ne? Wie, was die dafür erstmal auf dem Weg dahin geopfert haben und dann am Ende da quasi.
Und hättest du es fairer gefunden, wir sind bei Las Vegas, wenn du mit Chavez, glaube ich, hieß er.
Chavez Junior.
Im Ring gestanden hättest, 12 Runden, keiner ist K.O. gegangen und hättest gesagt, jetzt machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, wer gewonnen. Wäre das fairer gewesen?
Ja, wenigstens die Chance nochmal. Okay, pass auf, du warst heute, dann nehmen wir es so hin, aber einmal Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja. Weil man zumindest auch das in der eigenen Hand gehabt hätte, ne? Und nicht darauf.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit den Jahren an Abstand siehst du natürlich anders und hast auch einen ganz anderen Blick drauf. Damals warst du so unter Adrenalin, da war mein Hauptgedanke war, egal was kommt, hier gehst du nicht K.O., der darf dich nicht K.O. hören, weil ich hatte irgendwie so 40 Leute, die extra aus Deutschland rübergeflogen sind, wo ich gesagt habe, ey, die haben mir Kosten und Mühen auf sich genommen. Egal, was passiert, nicht umfallen. Das war so das Hauptziel. Und dann natürlich um jeden Preis nach vorne und Gas geben. Das jetzt taktisch und technisch alles so, dass das Richtige war. Auf jeden Fall war es ein sehr intensiver Kampf, ein knappes Urteil. Aber ich war dadurch, dass ich eigentlich so mein Ziel erreicht habe, dass ich die mitgereisten Fans nicht enttäuscht habe, war ich eigentlich in dem Moment zufrieden und das, was dann aber so hinterher erstmal so bewusst wurde, was wäre, wenn du den Kampf gewonnen hättest, es wären ja Folgekämpfe gekommen, es wäre ja auch lukrativ geworden, finanziell, ne? Aber das habe ich alles erst wirklich später realisiert. Da war ich auch, glaube ich, noch ein bisschen oder deutlich zu grün hinter den Ohren. Ne? So weit war ich nicht.
War Geld irgendwann ein Anreiz? Also nee. Diesen Sport weiterzumachen, nein. Ne? Wenn du so nicht. Leistungsorientiert bist, dann ist nicht. Das, würde ich auch so behaupten. Also ohne, dass ich mal in die Lage kam, aber ich glaube. Ah. Wobei ja, es gibt ja schon viele, die sagen, naja gut, für 100.000 Euro lasse ich mir auch auf die Fresse hauen. So. Und wenn ich dann in der ersten Runde runtergehe, dann ist es so. Aber ich glaube, wenn Boxer wirst du nicht wegen des Geldes.
Nee, auf keinen Fall. Wenn du siehst, wie viele, also wie wenige es wirklich schaffen, damit richtig Geld zu verdienen und wenn eben dann auch gewisse unvorhersehbare Komponenten dazukommen, wo du sagst, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich da wirklich durchstarte, wenn ich nicht das richtige Management hinter mir habe, die richtigen Leute, die Einfluss haben, ich fürs Fernsehen interessant bin.
Und das ist es, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Boxkampf im deutschen Fernsehen gesehen habe. Also man erinnert sich, ARD war, ich glaube ZDF noch mit, ARD, mit der ZDF, Universum Champions Night und so, das war ja alles noch ein anderes Level. Da war es klassisch, dass du Samstagabend 22, 23 Uhr vorm Fernseher gesessen hast und Boxen geguckt hast. So, ja. Das gibt es heute nicht mehr. Wenn, gibt es nur noch die, lass es 5, 6 Boxer in der, weltweit sein, wo du sagst, die hauen sich in Amerika auf die Fresse und da schalten die bei Bild.de ein und Feuer frei, aber das ist es dann. Ja. Oder? Der deutsche Boxsport, ist er am Ende?
Das ging damals eigentlich schon los, ne? Mein Kampf, also es war ja eigentlich ein Deutscher, der in den USA um die WM boxt als Weltmeister, wurde im Fernsehen ja hier auch nicht gezeigt. Mhm. Über einen Livestream bei Bild konnte man sich das kaufen. Eigentlich war da schon so das Ende der Box-Ära so ein bisschen eingeläutet. Es sind die Fernsehgelder weggefallen, ARD, ZDF, du hast gesagt, die haben unglaublich viel Geld investiert, haben aber auch unglaublich viel Quote gemacht mit ihren Kämpfen. Aber das waren eben auch Henry Maske, nee. Axel Schulz, Regina Halmich. Das war einfach eine andere Zeit. Und dann kam noch die Ära von Huck und Abraham. Da wurde das Boxen schon so ein bisschen rauer. Da wurde dann aber auch viel auf K.O. geguckt und so weiter. Das ging auch noch eine Zeit. Aber jetzt hast du in Deutschland
Promi-Boxen hast du jetzt.
Promi-Boxen. Ja, was ich ja auch wirklich sehr, sehr kritisch sehe, ist ja, dass die Influencer und die YouTuber, die fangen dann alle an und sagen, ja, jetzt machen wir hier mal Profiboxen. Ich sehe es kritisch, weil es im Prinzip spricht es die Leistung derer ab, die von klein auf an auf die Halle rennen und mit Technik und mit Taktik. Da steckt unglaublich viel. Ich glaube, deine Kiddies können das bestätigen. Mhm. Wir haben ja mal so ein bisschen Grundschule gemacht, wie komplex das eigentlich ist. Und das kriegt dann so den Touch, so, naja, komm, dann boxen wir halt. Kann ja jeder.
Was soll passieren?
Was soll passieren? Ja. Gut, ob dieses Promi-Boxen da jetzt sein muss oder nicht. Mein Gott, es hat einen hohen Unterhaltungswert und der ist ja in der heutigen Zeit auch nicht unbedingt von Hand zu weisen.
Und dann darfst du, wärst du den gleichen Weg, denselben Weg gegangen, nur 30 Jahre später? Also mit den Technologien, die uns heute ablenken und so weiter und so fort. Und wenn nicht, ich würde mal sagen, das ist schwieriger, diesen Weg heutzutage zu gehen, weil du einfach zu viel Ablenkung hast. Was können wir den Kindern draußen mitgeben, den Eltern, den Trainern? Wie kriegen wir es hin, dass wir sie auf die Sportplätze, in die Boxarenen, auf die Handballfelder oder in die Schwimmhallen kriegen?
Ja, absolut berechtigte Frage. Die habe ich mir auch oft gestellt, weil diese sozialen Medien, es nimmt natürlich Fluch und Segen. Wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Hätte ich meine ganzen Erfolge und mein Training und man denkt dann, okay, die Welt interessiert sich für einen. Am Ende ist es ja mitnichten so. Es lenkt ja eigentlich nur ab. Am Ende zählt der absolute Top-Erfolg. Damit bringst du dich ja eigentlich erst so wirklich ins Gespräch. Und alles, was da auf dem Weg, ich weiß nicht, ob mir das gut bekommen wäre. Ich würde es nicht ausschließen zu sagen, okay, das hätte mich möglicherweise auch abgelenkt, weil ich der Meinung wäre, ich bin hier total der deutsche Meister und fahre jetzt zur Europameisterschaft bei den Junioren oder so. Aber das sind doch nicht die Kernerfolge, auf die es ja eigentlich ankommt. Andererseits hast du natürlich, wenn du die Erfolge holst, die Möglichkeit, dich entsprechend zu vermarkten. Sind wir wieder beim Thema Geld. Ne? Das gibt ja für viele auch eine ganz andere Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und das ist ja völlig legitim. Mhm. Aber der Grad dahin ist ganz schwierig. Und das als Eltern richtig einzuschränken und zu kontrollieren, wann macht man was und wann lenkt es ab, also das ist schon hart. Aber grundsätzlich bin ich eher der Meinung, dass jeder zeigt sich und jeder zeigt, wie viel er hat und wie toll er ist. Und so wie du sagst, im Boxen ist es eine Handvoll. Aber die sind halt überpräsent und werden verfolgt mittlerweile ja schon, nicht nur Gefolg. Und daran, das sind dann immer auch so der Gradmesser und da kommen wir irgendwann mal hin. Aber wie viel Arbeit auch bei denen dahinter steht. Also so ein Paradebeispiel ist zum Beispiel der Floyd Mayweather. Der hat ja wirklich Millionen verdient und hat auch das so ein bisschen in den sozialen Medien komplett raushängen lassen. Aber der ist auch morgens um 4 Uhr, 4.30 Uhr, 5 Uhr aufgestanden und gelaufen. Das hat aber keiner gesehen. Also du musst eben diese absolute Professionalität mit reinbringen zu deiner Vermarktung. Und das in der heutigen Zeit gerade den Kindern und Jugendlichen zuzutrauen, das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Auch als Eltern. Also das ist nicht einfach.
Ja, es ist ja wie mit diesen ganzen Social-Media-Menschen, ja, wo sie sagen, alle, wenn du sie heute fragst, die Kinder, nicht alle, aber ein Großteil wird die sagen, ja, ich werde Influencer oder so. Mhm. Sie sehen ja auch da nur das Endprodukt und nicht, was passiert denn dahinter. Ja. Auch jeder, der diesen Podcast hört, denkt nur, da saßen jetzt drei Idioten im Studio und haben vor sich hergeblabbert, aber dann passiert ja die Arbeit erstmal, das in irgendeiner schönen Reihenfolge zu kriegen und so weiter. Diese Arbeit sieht man durch Social Media, glaube ich, nicht. Und trotzdem ist es so maximal vergleichbar. Weil da sind wir wieder dabei. Jeder, der was in seinen Status postet, vergleicht sich mit anderen. Weil er zeigt, guck mal, was ich habe, was du vielleicht nicht hast. Oder was ich kann, was du vielleicht nicht kannst. Und dieser Weg heutzutage, dass Kinder sagen, ich werde Profisportler oder ich werde Influencer. Ich glaube, der Großteil geht eher den vermeintlich einfacheren Weg Richtung, ich werde Influencer. Aber dass beides, glaube ich, mit viel Schweiß, Blut, Tränen, Blut vielleicht jetzt nicht als Influencer, aber auch, ich glaube, auch da unterschätzen wir heutzutage gerne, was dahinter eigentlich für eine Arbeit steht, ja. So, jetzt halte ich die Klappe. Ich habe jetzt, Entschuldigung. So, bitte, Robert, übernehmen Sie.
Sorry.
Ich habe eine Beobachtung gemacht am Wochenende über Pfingsten und ich glaube, dieser Ansatz, wie professionell darf Breitensport sein, ja, und dieses, der von dir oft zitierte Bolzplatz und auch viele Erfahrungen, die wir schon auch von Profis hier gehört haben. Wenn man das alles irgendwie so verknüpft und zusammenbringt, mit dieser Beobachtung, die ich am Wochenende hatte, da war folgende Beobachtung. Ich habe ein Sommerfest organisiert für, also meine Frau und ich haben das organisiert, zusammen mit unserem Team für unsere Company, für unseren Friseursalon. Und wir hatten lange überlegt, wo gehen wir hin und sind dann ziemlich schnell auf den Gedanken gekommen, wir gehen auf den Platz des Neumühler SVs, weil dort die Kinder schön draußen auf der Wiese Fußball spielen können oder die Mädchen haben dann Ratschlagen gemacht oder was weiß ich nicht alles. Und wir dort dann halt bei gutem Wetter, wir hatten gutes Wetter, vernünftig sitzen, essen und feiern können. Und da hat sich dann eine sehr interessante Spielerkonstellation ergeben. Ich habe ein kleines Feld aufgebaut mit zwei Jugendtoren, also größere Tore. Und mein Azubi, der Jamen, der spielt beim MSV Pampo in der Herrenmannschaft. Der war da mit seinem kleinen Bruder, der, glaube ich, beim FCM E-Jugend spielt. Dann war mein Sohn da, der beim Neumühler SV spielt, zusammen mit seinem Kumpel, Kapitän unserer Mannschaft. Dann war mein kleinster Sohn da, der auch beim FCM spielt, aktuell bei der G-Jugend, ja. Und dann war ein Spieler aus deiner Mannschaft da.
Echt wer? Ich möchte Namen.
Der nicht so viel gespielt hat bei dir.
Ah.
Und noch zwei Kids kamen dazu aus der Mannschaft von mir und noch zwei, weiß ich so. Und die haben dann angefangen, Fußball zu spielen. Ja, haben dann so Mannschaften gemacht und dann ging das los, ne? Und ich habe da Sachen gesehen, habe ich bei all diesen Spielern noch nie gesehen. Wirklich. Weder im Training noch im Spiel. Wirklich. Und das hat mich fasziniert. Ich habe gedacht, boah, das können die? So. Also ich habe da so gesessen, ja, mit meiner Bratwurst und habe die beobachtet und habe so gedacht, krass, wenn die so richtig frei sind im Kopf, ja, was die können, ne? Mhm. Und habe dann so überlegt, ey, wie kriegt man denn das übertragen? Ja, so ins wieder in unser Training, in unsere Spiele. Ja? Und ich glaube, dass das einfach, ne, ich musste so an Brasilien denken, da an diesen Favelas, wenn die dann da so rundherum sind, so diese Häuser und in der Mitte hast du so einen Fußballplatz und dann zocken die da. Oder auch in Afrika, wo du so teilweise Schlammkuhlen hast, wo die dann Fußball zocken ohne Ende. Und das mit einer wahnsinnigen, krassen Technik, weil du musst Fähigkeiten entwickeln, die du wahrscheinlich in einem geordneten Training niemals entwickeln kannst. Ja. Und ich glaube, das zusammenzubringen, das ist so vielleicht die Aufgabe, ja. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist natürlich immer logistisch, Stadt, Vereine spielen eine große Rolle, aber Plätze zu haben, die auch mal offen sind für die Kinder, mhm. Ja, wo die Kinder hingehen können, offiziell aus dem ganzen Viertel treffen die sich da, verschiedenste Altersgruppen, und zocken einfach zusammen Fußball. Neben diesen zweimal die Woche, wir machen wirklich strukturiertes und gut aufgebautes Training. Ich glaube, sowas ist so ein bisschen die Antwort darauf, wie können wir noch mehr Leute bewegen, in die Bewegung zu kommen und auch die Leute im Sport halten.
Ja? Aber es gab es ja mal. Also zu unserer Zeit gab es Bolzplätze. Paulshöhe haben wir uns getroffen, da haben wir gekickt.
Genau, aber es gibt ja immer weniger. Ne?
Ja, aber vielleicht auch, weil es nicht mehr wahrgenommen wird. Also weil der Step muss doch davor sein, oder? Also ey, ja, da ist ein Bolzplatz, geh auch dahin. Dieses geh auch dahin müssen, wie kriegen wir das transportiert zu den Kindern? Geh mal runter von der Couch.
Naja, die Beobachtung jetzt vom Wochenende war, die kam dann so nach und nach, ne? Da fuhr der eine mit dem Fahrrad vorbei, hat gesehen, ach, die sind auch da, alles klar, ja. Fahrrad hingestellt, kam dazu. Ne? So. Und das hast du ja oft, wo habe ich das gesehen? In Friedrichsthal gibt es auch so einen Bolzplatz irgendwie. Da waren dann auch, weiß ich nicht, 20 Kinder am Zocken, auch verschiedenste Altersgruppen. Ne? So. Mhm. Aber es gibt halt eben auch viele, viele Plätze, die halt geschlossen sind und wo natürlich ohne Trainer keiner rauf darf. Ne?
Ich glaube, in Norwegen fahren sie dieses Konzept jetzt. Es ist Norwegen, Schweden, in den skandinavischen Ländern, die offenen Hallen an den Wochenenden. Mhm. Das, was an Kapazitäten verfügbar ist, wird einfach besetzt mit, was heißt einfach? Da sind wir ja schon wieder beim nächsten Punkt. Wer macht's? Also da sind dann Trainer, die dort die Hallen quasi aufmachen. Jeder kann kommen, jeder kann sich dort bewegen, kann dort Handball spielen oder Fußball oder was auch immer. Aber du brauchst eben dann auch wieder die Leute, die sich da noch hinstellen. Ne? Und weil jetzt ganz viel ja gerade nach den Winterspielen wurde ja ganz viel nach Norwegen geguckt. Was machen die anders? So ein kleines Land. Warum sind die so mega erfolgreich? Die machen schon andere Sachen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, man muss auch immer schauen, was ist überhaupt bei uns davon möglich? Was ist umsetzbar? Haben wir die Kapazitäten? Haben wir die Leute, die dafür sorgen, dass an den Wochenenden in den Hallen auch Sport getrieben werden kann, ohne dass da ein Chaos entsteht oder dass da hinterher, keine Ahnung, Müll überall rumliegt oder alles verdreckt ist und so weiter. Aber grundsätzlich, allein diese Beobachtung, die du gemacht hast, sagt ja schon, dass das ja ein Weg sein kann. Wir müssen unbedingt offene Sportangebote schaffen. Die Leute müssen in die Hallen. Und dann kommt Steppo aber wieder und sagt, ja, da müssen sie ja auch erstmal selber wollen. Und die müssen, du kannst sie ja nicht in die Hallen tragen. Ne?
Du brauchst wieder einen Influencer, der sagt, geht Sport machen.
Ja.
Ja,
na gut, dann sind wir beim Thema.
Aber die Influencer sind ja dann wir Eltern auch. Ne?
Ja.
So, also
ja.
Nimm dein Kind einfach mal einen Tag das Handy weg. Du wirst sehen, es fängt an, sich zu bewegen. Es geht gar nicht anders.
Es kann dir, sich auch selber beschäftigen.
Es wird dir 4-5 Stunden in den Ohren legen, dass es Langeweile hat, aber dann wird es rausgehen und sich bewegen. Das ist ja in uns so angelegt.
Ja.
Also,
dann haben wir es doch, Handys weg.
Da auch als Beispiel, ne? Das wirst du ja bestätigen, in unseren Trainingslagern, die wir vor der Saison machen, sind wir meistens raus aus Schwerin, sind irgendwo anders und natürlich kriegen die ihr Handy mit, weil Mama möchte natürlich abends mal anrufen und sagen, und hast du auch genug getrunken und gegessen und hast du Spaß, möchtest du nach Hause, was auch immer. Und dafür haben wir eine Stunde Handyzeit eingerichtet, ja, die geben die Handys vorher bei uns ab, die sind bei uns deponiert und abends gibt es dann eine Handyzeit 19:30 bis 20:30, ihr dürft eure Handys abholen, dürft daran rumdaddeln, euren Eltern schreiben, was. Das war immer die Maßgabe. Erst euren Eltern schreiben, danach könnt ihr machen, was ihr wollt, was ihr auf eurem Handy machen dürft. Und dann gebt ihr es wieder ab. Die Erfahrung war, das ist am ersten Abend noch so, da kommen sie alle, aber schon am zweiten und dritten Abend kommen teilweise Kinder gar nicht mehr und holen ihr Handy ab, weil sie einfach merken, ey, ist geil miteinander. Oder sie holen nur das Handy, schreiben Mama, alles gut, geben das Handy wieder ab. Das fand ich, das geht genau in diese Kerbe. So, wir sind alle dafür verantwortlich, dass die sich auch selber in den Hintern treten und dass sie merken, wie viel es Spaß macht, echt miteinander zu interagieren.
Da bin ich total bei dir. Also das habe ich tatsächlich in den Trainingslagern eingeführt, abends das Handy einsammeln und genau das, was du sagst, kann ich bestätigen. Die kamen und sagen, wann können wir unser Handy abgeben? Wir haben die dann nach dem Frühstück wieder ausgeteilt, die waren alle schon 16. 17, da kannst du denen nicht ganztägig das Handy wegnehmen, dann steigen ja auch die Eltern wahrscheinlich aufs Dach. Die wollen ja auch wissen, was die Kinder machen. Aber es war so. Und das Ergebnis ist ja das Entscheidende. Wenn du morgens um 7.30 Uhr oder um 7 Uhr mit denen Frühsport machst, bevor du frühstückst, die sind wacher, die sind frischer und sie merken selbst. Die sind im Training aufnahmefähiger, die sind leistungsfähiger, weil das einfach zu viel Energie zieht.
Wir hatten gerade in der Trainergruppe eine Frage, wir haben das letztes Jahr im Trainingslager auch gemacht. Vor dem Frühstück Training machen, ohne Frühstück.
Mhm.
Ist das okay? Kann das der Körper ab?
Ja,
Wasser und feuerfrei?
Ja, du darfst natürlich keine Spitzen setzen, aber ausgedehntes Läufchen mit einer ausgedehnten Gymnastik, das passt alles. Du darfst natürlich keine Sprints machen am frühen Morgen. Also es wäre jetzt nicht so schlau. Aber grundsätzlich Sport ohne Frühstück. Überhaupt kein Thema.
Willst du wieder um 5 anfangen? Oder?
Nee, guck mal, es gibt um 8 Frühstück und dann kann man doch um 6.30 Uhr sagen, wir machen eine Stunde, bisschen was, eine Stunde laufen, dreiviertel Stunde laufen oder ein bisschen im Kraftraum sich auf dem Fahrrad setzen oder was auch immer und danach gehst du zum entspannten Frühstück und hast deinen Körper schon mal aktiviert.
Schmeckt auch besser dann, wenn du dich aus dem Bett auf den Stuhl...
Glaube ich auch. So, und dann machst du eine halbe Stunde Pause nach dem Frühstück und dann geht's rauf und dann gibst du Gas. Weiß ich nicht. So ist der Plan.
Ja, eine halbe Stunde nach dem Frühstück.
Ja, in der halben Stunde nach dem Frühstück machst du dich fertig, damit du dann ziehst deine Schuhe an. Nach einer Stunde fängst du dann vielleicht an. Also, oder? Wie lang wäre der optimale Bedarf nach dem Essen?
2 Stunden.
2 Stunden?
Ja, wäre schon gut, wenn der Magen halbwegs leer ist, damit das Blut nicht im Magen, sondern auch in die Muskulatur dann entsprechend arbeiten kann.
Ach, du ahnst es nicht. 2 Stunden?
Ja, das wäre schon ganz gut. Also je nachdem, was die frühstücken, wenn die sich da eine kleine Schale Müsli oder so, dann geht es auch schon. Essen.
Ja, okay.
Na gut, Ernährung ist ja dann auch wieder ein Sonderthema. Das spielt ja dann auch wieder eine Rolle, die Kinder auch dahingehend zu sensibilisieren. Zucker ist da so ein ganz entscheidender Punkt, dass die Kinder sehr, sehr zuckerlastig auch schon zum Frühstück essen. Das wirbelt natürlich auch schon einiges durcheinander. Aber was will man noch alles machen? Man will denen die Handys wegnehmen, man will denen sagen, was sie essen, man muss denen sagen, was sie trainieren.
Aber du bist ja auch alt und groß geworden. Du hattest kein Handy, dir wurde gesagt, wie du trainieren sollst. Dir wurde gesagt, was ist gut, was ist nicht gut, nicht so viel Zucker. Oder? Na, geschadet hat sie jetzt nicht.
Tatsächlich war Ernährung gar nicht so ein großes Thema. Ne? Also nicht so professionalisiert wie heute.
Ja.
Aber bei uns als Gewichtsklassensportart, und da wir ja fast immer am Gewicht machen waren, war es ja auch oft so, dass wir 1, 2, 3 Tage nichts gegessen haben oder wenig. Aber wir mussten ja immer unser Gewicht halten und war dementsprechend. Und es gab ja auch, Zucker war auch noch nicht so im Fokus, wie es heutzutage ist, Süßigkeiten. Oder zumindest hat es uns nicht interessiert, weil wir wussten, dass es für uns nicht sinnvoll ist. Boah, du hast es ja auch gemerkt, wenn du dich vernünftig ernährt hast, warst du leistungsfähig, warst du vorher bei McDonald's oder Burger King. Das zieht ja dem Körper mehr Kraft raus.
Du musst wie immer selbst die Erfahrung machen. Ja. Ne? So, wie mit Rauchen aufhören und so. Du musst selber den Schritt gehen und im Kopf sagen, guck mal, das macht
immer. Ja. Das kannst auch nur alleine. Und das kannst, glaube ich, auch, kann man auch, Kinder und Jugendliche müssen die Entscheidung auch für sich treffen. Du kannst immer wieder den Hinweis geben und den Ratschlag, aber Klick machen muss es bei den Kindern. Du kannst es nicht erzwingen. Erfolg ist freiwillig.
Erfolg ist freiwillig.
Jawohl.
Das, also ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich nicht. Erfolg ist freiwillig, das finde ich ist geil. Das ist wirklich, der holt mich ab.
Gut, damit gehen wir heute raus. Erfolg ist freiwillig. Vielleicht noch einmal aufräumen. Du hast vorhin so eine komische Verknüpfung gemacht. So die Verlierer sind ja keine Minderheit. Na, oder? Also beim Boxen gibt es aber einen Gewinner, einen Verlierer.
Der in den Ring geht, ist ein Gewinner. So oder so. Jeder, der auf dem Fußballplatz aufläuft und sich da stellt, ist ein Gewinner. Die machen Sport, die stellen sich dem Wettkampf.
Okay, das unterschreibe
ich. Damit haben sie schon gewonnen. Und am Ende, so wie du aussahst, ist ja das Ergebnis nicht das Entscheidende, sondern auch die Leistung. Und als Trainer habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass man, gerade wenn es empfindliche Niederlagen waren, mal in den Arm nehmen. Auch wenn du als Trainer selber innerlich so sagst, ey, eigentlich kotzt mich das gerade an. Es ging ja eigentlich um die Medaille bei der Meisterschaft oder. Aber die Kinder haben ja schon so mit sich zu kämpfen. Da brauchst du nicht noch draufhauen und da brauchst du auch nicht den Erfolg herbeireden. Das schaffst du eh nicht mehr. Kurz mal in den Arm nehmen und sagen, alles klar, war halt einfach mal ein gebrauchter Tag. Und das holt die Kinder ja auch ab. Und dass Niederlagen eben auch erlaubt sind und dazugehören. Das ist schon... Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man es kommuniziert. Wenn du natürlich auf die Tabelle zeigst und sagst, ich habe wieder 10 Dinger gekriegt und Pädagogik vielleicht so ein Schlüssel dazu. Ne?
Ja, sind richtig, wir alles
nicht. Wir müssen pädagogisch wertvoll. Ja, kann man Pädagogik studieren?
Ja,
kann man
studieren. Kann man, so, aber grundsätzlich, wie sieht es an den deutschen Seitenlinien aus und so? Also im Amateursport, da steht Papa, der seinen Sohn eigentlich nur zum Fußball fahren würde, Und bevor ihm langweilig wird und der Verein sucht auch gerade einen Trainer, dann stellt sich dahin und sagt, ja gut, dann mache ich das. Aber du bist weder Pädagoge, vielleicht kommst du gar nicht aus dem Fußball, so zumindest vom Selbstspielen oder was auch immer. So sieht es ja draußen auf den Sportplätzen und wahrscheinlich auch im Handball und beim Boxen vielleicht nicht. Ich glaube, da brauchst du schon eine gewisse Vorkenntnis. Aber auch da wird nicht jeder Pädagoge sein oder einen pädagogischen Background haben oder eine pädagogische Schulung
umstellen. Du brauchst, also unser Finanzminister hat auch noch nie irgendwas mit Finanzen zu tun gehabt vorher. Also.
Wie sagtest du so schön? Und so, ich schließe jetzt deinen Kreis. Unsere Sozialministerin hat ja auch noch nicht Sozialhilfe bekommen.
Okay, also Erfolg ist eine Entscheidung.
Erfolg ist freiwillig.
Erfolg ist so freiwillig. War das, ne? Erfolg ist eine freiwillige Entscheidung. Dein Trainingslager beginnt um 6.
Alles gut.
Meins um 8.
Da wird die Musikbox an, dann gibt es eine halbe Stunde Aufwachzeit.
Sehr schön.
Um 6. Ist okay.
Ist ja, der Unterschied zwischen Kreisoberliga und Landesliga?
Nee, das ist, wie professionell gehe ich Sachen an im Breitensport?
Oder wie kriege ich meine persönliche Schlafstörung auf die
Kinderhilfe? Der Tag hat ja nun mal nur eine begrenzte Zeit. So, und wenn ich dann wach bin, ja, warum sollen die anderen denn nicht schon davon partizipieren, dass ich vortone und sage, lass uns doch schon Sport machen um 7.
Läuft.
Oder?
Da haben die volles Verständnis für, wenn du wach bist, dass. Auch wach zu sein haben.
Ja, ich glaube auch, sie finden das nicht so schlimm. Ja.
Das befrage ich die dann, wenn die dann raus sind aus dem Fußballalter, dann mache ich so eine Befragung anonym und danach weißt du, ob sie es schlimm fanden oder nicht.
Wo macht ihr Trainingslager? Wo fahrt ihr da so?
Wir wären gerne weggefahren dieses Jahr, aber dadurch, dass ich erst seit 3 Monaten oder 2 Monaten das Amt wieder habe, war die Auswahl nicht mehr so groß. Wir sind dieses Jahr hier in Schwerin im Stadion Lambrechtsgrund im Haus des Sports und machen es vor Ort. Ja? Da ist der Rasen gerade neu, das heißt, die Bedingungen sind, glaube ich, perfekt. Wir können zur Not auf den Kuhrahmen ausweichen. Wir haben Kraftraum, den es da irgendwie gibt. Grundsätzlich würden wir gerne wegfahren. Das haben wir die letzten Jahre gemacht. Wir waren in Lindow. Du kannst gut nach Güstrow fahren, du kannst gut nach Malente fahren. Aber aufgrund der Kurzfristigkeit hat sich das dieses Jahr dann nur für Schwerin, aber ich bin da auch super happy mit, dass wir die Möglichkeit da bekommen. Ja.
Wir fahren nach Neuruppin. Schön. Das wird schön da.
Sind immer tolle teambildende Maßnahmen, oder? So Trainingslager, das ist doch eigentlich das A und O.
Das ist auch letzte Ferienwoche, das heißt, die Kids, die kommen dann schon wieder so langsam in Bewegung, was auch die Schule nachher angeht, ne? Und das ist einfach Game Changer, einfach auch so in die Saison zu starten und hat ein tolles
auch ein bisschen Zeit. Erzwungen, ne? Der Spielbetrieb beginnt quasi nach der ersten Schulwoche. Mhm. So, und die meisten Mannschaften haben dann ein- oder zweimal vielleicht trainiert nämlich in der ersten Schulwoche. Mhm. So. Also, wenn du einen gewissen Leistungsanspruch hast, musst du sagen, nee, wir müssen was machen. Deswegen fährst du in der letzten Trainingswoche dann, dadurch, dass MV so Spätsport hat, Spätferien hat, fährst du dann ins Trainingslager. Aber es ist in der Summe einfach toll, mit den Kids da eine Woche zusammen zu arbeiten. Und gibst du deinen Kindern Hausaufgaben über die Ferien auf?
Ja. YouTube-Videos sind das.
Weiß nicht. Ja. Also
doch. Nee, so laufen gehen oder?
Ja, also wir haben welche, die machen das dann auch. Ne? So, das merkst du auch. Ich sehe es auch bei unseren Kindern, die laufen dann berghoch, bergrunter. In Kroatien, in der Mittagssonne ist das aber. Habt ihr sie noch alle? Geht in den Pool, Mann. Ne? So. Und dann geben wir denen technische Videos mit, was sie machen sollen, dass sie in Bewegung und bleiben.
Forderst du das ab? Also, wir waren jetzt auch gerade in der Diskussion, wir werden ja die Ferien durchtrainieren, 2x die Woche. Und trotzdem gibt es ja welche, die dann im Urlaub sind. Und wir haben gesagt, na, zu den 2x kann es ja nicht schaden, wenn sie 2x30 oder 1x45 Minuten einfach laufen gehen und uns das nachweisen. Wir sind zwar im Breitensport, da sind wir wieder bei dem, darf ich das überhaupt, ist das überhaupt erlaubt oder zwinge ich die jetzt? Und wer sich dafür entscheiden wird, das nicht nachzuweisen oder es nicht zu machen, ist auch okay. Dann kommt er ins Trainingslager, arbeitet es danach, kann leider an den Teamformen nicht mitmachen, weil er ja was nachzuarbeiten hat.
Schon sehr leistungsorientiert, was du machst. Muss ich schon sagen.
Ja, also, und da wird man mich wahrscheinlich auch draußen, gibt es viele, die sagen, das geht gar nicht, das ist Breitensport, das hat da nichts zu suchen und so weiter. Solange die Kinder mitziehen und das tun sie, glaube ich, sind wir da nicht falsch. Und solange sie es teilweise auch abfordern und sagen, wir wollen hier mehr getriggert werden, dann kann ich nicht sagen, jo, ich schmeiße jetzt einen Ball in die Mitte, habt Spaß und kickt hier. So, das ist
also, einen Ball in die Mitte schmeißen wir auch nicht.
Nee, das weiß
ich nicht. Aber es gibt auch keine. Es gibt dann keinen Bluttest, ja, wo ich dann schaue, okay, sind die Werte so, dass er immer trainiert hat?
Stand bei uns zur Diskussion, ob wir Gewichte also ob wir Gewicht vor dem Sommerurlaub messen und dann auch danach. Wow. Das war mir zu, das war, wir haben es diskutiert, mir war das auch zu heftig, weil ich sage, dann musst du ja auch daraus was machen. Ja, also wenn du dann ein Kind wieder kriegst, was 5 Kilo zu viel hat, muss ja daraus irgendwas entstehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, du bist fett geworden jetzt in den 6 Wochen, sondern da muss ja dann eine Konsequenz in irgendeiner. Und das ist mir dann schon deutlich zu professionell, zu leistungssportorientiert.
Also meine Schwester hat mit Tanzen aufgehört, weil sie in der Tanzschule regelmäßig auf die Waage gestellt haben. Hätten sie das nicht gemacht, hätte sie einfach weiter getanzt. Mhm. Na, so.
Ja, ist eine schwierige Situation, aber ich verstehe auch, dass du das abforderst, genau wie du auch, weil ihr ja auch unglaublich viel reingebt, genau wie alle anderen ehrenamtlichen Trainer, die sich an den Wochenenden hinstellen, die sich nach der Arbeit auf den Platz stellen oder in die Hallen stellen. Da muss es doch auch okay sein, wenn man sagt, hey Leute, kommt, ich mache das gerne, aber auch mitziehen. Das, das ist doch völlig legitim. Ja. Das denke ich auch. Also unbedingt. Und die Grenzen legt ja jeder selber fest. Und dafür musst du wahrscheinlich auch, musstest auch du erst ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Wann sage ich, mache ich was, wie? Das kommt ja dann auch eben erst über die Jahre. Und dann kommt eben auch was zurück.
Ja, und du guckst ja, also, weißt du, wir machen das, dieses Ehrenamt macht keiner wegen 50 Euro im Monat Trainerpauschale Entschädigung oder sonst irgendwas, sondern wir machen das, glaube ich, alle aus Leidenschaft.
Ja.
Würde ich einfach mal dem Großteil, manche werden da reingeschubst, weil es einfach Bedarf gibt, so, aber auch die wachsen in irgendeiner Art und Weise da rein und du möchtest ja etwas zurückbekommen von den Kindern. Sei es ein Lächeln, weil du einfach merkst, sie haben Spaß, sich zu bewegen. Und das entwickelt sich vielleicht sogar bis dahin, dass sie sagen, wir wollen hier nah am Leistungsfußball trainiert werden. Mhm. Genau, weil wir alle was da reingeben. Ja. Und dann ist das so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das zeichnet dieses Team-Ding mit aus. Ja.
Hast du ja gesehen bei den Hallenmasters, wie die durchgedreht sind, wenn sie ihre Erfolge geholt haben. Das sind doch die Momente,
definitiv.
Die kann nur Sport. Die kann nur Sport liefern, gleich welcher Sport. Und die gehören zu den Niederlagen genauso dazu. Und umso besser schmeckt doch auch der Sieg, wenn man vorher auch mal gemerkt hat, wie es anders ist und wie ne, das eben nicht.
Ja, wenn du investiert hast und dann der Erfolg kommt. Also natürlich ist es scheiße, du investierst und kriegst immer noch für Mütze. Ist scheiße.
Ja.
Aber wenn du dann den Turn hast und sagst, jetzt hat sich das ausgezeichnet und die ganze, das ist glaube ich was Besseres, gibt es auch nicht. Das ist ja beim Boxen noch mehr, weil du dich ja da über Wochen auf diesen einen Kampf vorbereitet. Du trainierst zwar das ganze Jahr, würde ich behaupten, aber dann gibt es ja so eine Vorbereitungszeit von, hol mich ab, 12 Wochen.
3 Monate sind es,
je nach Länge. Ja, wo du in die Berge fährst und Höhentraining machst und was du nicht alles machst. Und dann willst du doch auch diesen Scheißkampf gewinnen und sagen, das hat sich gelohnt. Oder zumindest bestmöglich performen. Gibt ja immer, dass vielleicht einer besser ist als so.
Ja. Das war dann nachher bei den Profis, ne? Da ist alles auf diesen einen Kampf ausgerichtet. Aber der Moment ist, von der Wertigkeit würde ich den gar nicht zu sehr unterscheiden, als wenn 9, 10, 11, 12-Jähriger sein erstes Tor schießt oder. Das sind alles kleine Puzzleteile, die am Ende das große Ganze ausmachen.
Geil.
Punkt.
Erfolg ist freiwillig. Das ist so heißt diese Folge dieses Mal. Das, ich finde, das da mache ich mir ein T-Shirt von.
Der eine puzzelt schneller, der andere langsamer.
Ja, manch einer geht gar nicht puzzeln.
Yes. So, ne? In diesem Sinne, Sebastian, vielen, vielen Dank,
dass du da warst. Euch.
Hat wieder sehr, sehr viele spannende Erkenntnisse gebracht für uns.
Und Fragen aufgeworfen.
Es
rödelt immer. Es ist immer sehr spannend nach so einem Podcast, weil wir so viele interessante Menschen, die ganz viel in einem machen. So, ne?
Und die Fragen, die dann noch kommen, die kriegst du in der nächsten Folge mit uns.
Genau. Eigentlich gehen wir mit allen auseinander und sagen so, jetzt lassen wir das mal sacken und dann treffen wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal wieder und gucken, was gab es für eine Resonanz, was hat das mit uns gemacht und so weiter. So
sehr gerne. Ja, aber cool, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Können wir nur zurückgehen.
Spaß gemacht. Genau.
Dann. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.
Wir brauchen noch eine coole Abmoderation. Ja. Ich fange ja jetzt an, Podcasts zu hören und das ist immer eine coole Abmoderation.
Ja.
So, okay. Gemischtes Hack sagt und das letzte Wort hat wie immer der überragende Tommy Schmidt. So. Der bist du nicht. Und wir sind nicht gemischtes Hack. Aber so, da ist dann nochmal ein letzter Satz.
Überragend.
Und dann sagt er zum Beispiel, ich gebe euch eine Weisheit mit, Erfolg ist freiwillig. Und dann ist es vorbei.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.